Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Es ist so ein Anachronismus, wenn man sich dieses berühmte Bild von Europa anguckt, wo einfach überall Tempolimit ist, nur in Deutschland nicht. Es ist einfach so albern, dass die Autoindustrie in diesem Land alles darf, was sie will.
Ja, was ist halt, also ich finde es halt auch geil, mit 150 drüber zu brettern oder mit 180.
Ich habe auch keinen Führerschein.
Ich habe keinen Führerschein, aber ich liebe es, wenn Leute mit mir das machen. Weißt du, was ich meine?
Sehr gut, sehr gut.
Das ist eine säkuläre Perspektive, ja. Das ist...
Ich finde es immer ein bisschen gruselig, wenn die als Beifahrer, wenn die so heizen.
Nee, überhaupt nicht. Ich fahre auch nur mit Leuten Auto, von denen ich weiß, dass sie richtig gut Auto fahren können. Ja. Und das ist das Geile an Deutschland. Es gibt ja Leute, die können es richtig gut oder gar nicht. Ja. Die gar nicht, kann man ja direkt das Tempolimit für die einführen, aber für den Rest halt nicht, weißt du? 1, 2, 3, 4.
Hallo, liebe ZuhörerInnen der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge NBE. Und mein heutiger Gast ist eine Frau, auf die ich mich auch wirklich sehr gefreut habe, denn ich beobachte sie schon seit längerem auf Social Media, auf Instagram, auf Twitter vor allem. Und sie ist jemand, die nie verlegen ist um Hot Takes, wo ich mich manchmal ärgere und manchmal denke, ja genau, und selbst bei denen ich mich ärgere, denke ich, ja, eigentlich hat sie schon recht. Und ich finde, sie hat einen sehr brillanten, scharfsinnigen politischen Verstand und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist, die Journalistin und Podcasterin Yasmin Embarek.
Hi, ich freue mich auch mega. Ich glaube, ich wurde noch nie in meinem Leben so vorgestellt.
Hallo Yasmin.
Hi.
Erstmal, ich freue mich immer besonders, wenn Kölsche hier zu Gast sind.
Ja, natürlich.
Was mir sehr gut gefallen hat, ist, du schreibst im Moment hauptsächlich für Zeit Online.
Ja.
Und bei deiner Bio auf Zeit Online steht Herkunft Köln linksrheinisch.
Ja.
Das ist sehr wichtig, dass die Leute nicht denken, dass du von der Schelze kommst.
Aber das ist eine Lüge. Das muss ich direkt auflösen. Ich lebe auf der linken Seite. Ich wohne ja auch in Köln hauptsächlich. Ja. Ich bin aber in Köln-Kalk geboren, in der Tat. Ja, aber so mit, im Kleinkindalter sind wir rübergezogen nach Köln-Sülz. Das ist natürlich große Sprung,
in
gell?
In den großen Studentenstadtteil.
Ja, Horror. Ja. Also ich habe das als Kind noch nicht verstanden, aber wir sind dann auch, als ich so 11 war, sind wir nach Zollstock gezogen. Und das ist wirklich der Place, an den ich gehöre. Da bin ich mir 100% sicher.
Also 100% Zollstock.
Ja, 100%.
Gangster,
100%.
Ja, alles Schlechte dieser Welt, Kuttus, Nippeskalk und Ihrefeld heißt es ja
so
auch.
Genau.
Heißt es auch schon. Ich habe in Bickendorf ewig gewohnt. Ich habe erst in der Innenstadt gewohnt und dann mit meinem Bruder nach Bickendorf gezogen. Das war auch gut.
Das sind so underratete Stadtteile, ne? Es ist ja, Köln hat ja sowieso das Problem, dass es überall einen schlechten Ruf hat.
Ja.
Und wenn Leute so nach Köln kommen, dann sind die halt in der Innenstadt und dann denkst du ja, natürlich ist es scheiße da. Und dann sagen die, es ist hässlich und dann twittert der 10. SPDler irgendwie, Köln ist so hässlich, kein Wunder, ist da keiner. Ich so, ja, okay, du hast ja einfach keine richtigen Freunde.
Du bist ja auch einmal über den Ring gelaufen.
Genau. So.
Ja, das stimmt. Es gibt ein paar fürchterliche Ecken in Köln. Aber selbst in der Innenstadt, ich meine, so Brüsseler Viertel und so, ist ja eigentlich auch.
Das ist
nice.
Schon so gentrifizierte Influencer-Scheiße. Scheiße, ne? Also, wenn du halt im Belgischen Viertel unterwegs bist, dann hast du halt so die Hälfte, die noch so wirklich da 40 Jahre wohnt und du merkst so richtig, die sind voll genervt von dem, was da abgeht.
Ja.
Und dann so ein paar anständige Medienleute und dann so diese Influencer-Flut, die dich halt von oben bis unten anguckt, wenn du halt mit deiner Adidas-Jogginghose da mal kurz im Rudolfplatz irgendwo ein Weihnachtsgeschenk kaufen gehst, ne? Also, ja.
Aber in welche Läden gehen, aber die Influencer gehen doch nicht ins Heimackenreuther, oder?
Nee, die Influencer sind überall, wo ich nicht reingehe, deswegen kann ich nicht sagen.
Ja, sehr gut. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Naja, auf jeden Fall, du bist in Köln geboren auch, hast du ja gerade schon erzählt, da irgendwie aufgewachsen, in den wichtigsten Stadtteilen sozusagen einmal quer durch die Stadt gezogen. Ich bin ja in Wesseling aufgewachsen, muss ich ja dazu noch ehrlicherweise gestehen.
Das ist auch geil.
Ja, Wesseling war ganz geil. Also als ich da aufgewachsen bin, war das echt, ich glaube, jetzt ist es mittlerweile etwas... weiß ich nicht.
Das sind so Stadtteile, ja, aber die kann man nicht einschätzen, ne? So, wenn du halt so als Person so irgendwie dann in deinem Zollstockkreis bist. Ich kann dir nicht sagen, was für Personen in Niel wohnen zum Beispiel. Ja. Keine Ahnung.
Der Fochtler, ne? Riel, Niel. Ja. aber ich habe eine Tante in Worringen. Genau, stimmt, eine Tante in Worringen.
Das ist auch so ein Stadtteil, von dem habe ich, glaube ich, erfahren, als ich 15 war. Ja. Ne? So, ja. Man weiß auch gar nicht, was in Köln alles ist. Ne? Nee. So alles, was so hinter Brück kommt, ist vorbei bei mir persönlich.
für mich ist quasi alles hinter Sylt, ist für mich Frechen im Grunde genommen.
Ja, genau. Hürth
und Frechen.
Ja.
Also du bist in Köln aufgewachsen und normalerweise, was ich immer so mache mit meinen GästInnen hier, sind so Deep Dives in die Biografien und so. Bei dir wollte ich das heute ein bisschen anders machen, weil ich habe das ja am Anfang schon gesagt, ich finde das erstaunlich. Ich habe deinen Podcast gehört, ich habe mehrere Texte von dir gelesen und wie gesagt, ich folge dir auch auf Twitter und so und ich finde diesen politischen Scharfsinn, den du hast, wirklich ganz aufregend und spannend und toll und habe mich dann dessen gefreut, heute mal mit jemandem so ein bisschen zanken zu können über verschiedene politische Positionen. Aber erstmal, um ein bisschen so deinen Background zu erzählen.
Ja.
In Köln aufgewachsen und dann hast du mit 14 dein erstes Blog gestartet.
Ja, also es gibt ja ganz viele Legenden über mich, obwohl ich eigentlich niemand bin, das ist total gestört. Es wird gesagt, ich war Modebloggerin oder whatever. Ich habe wirklich, ich habe einen Tumblr gehabt. Ich war relativ früh auf Instagram unterwegs und dann hat man ja am Anfang immer so Outfit-Fotos gepostet.
Und dadurch galtest du sofort als Modebloggerin.
Ja, nee, dann habe ich das irgendwann mal so erzählt und hat der SWR daraus Modebloggerin gemacht. Dann hat das Turi 2 übernommen und dann haben das irgendwann alle gesagt und so selbst so, ich habe die Chefredaktion von Zeit Online sich gefragt, ist diese Frau eine Influencerin, bevor sie mich angeworben haben, weißt du? Aber nee, bin ich nicht. Und ich habe in der Tat einen Tumblr-Blog gehabt und dann hatte ich irgendwann auf Instagram damit angefangen, auch andere Inhalte außer Outfit, hast du einen Starbucks-Becher, whatever zu machen.
Ja, aber das ist ja interessant, wenn du, wenn wir da nochmal quasi uns das angucken, also wenn du quasi in Kalk Kindergartenzeit hattest, dann Grundschule in Sülz und dann irgendwie nach Zollstock, dann hast du ja wirklich so extrem unterschiedliche Milieus auch, bist du in extrem unterschiedlichen Milieus aufgewachsen sozusagen.
Also ich habe noch nicht viel darüber erzählt in der Öffentlichkeit, das ist auch so zum Schutz meiner Eltern in vielerlei Hinsicht, aber...
Also musst du auch nicht.
Nee, alles gut. Also ich bin, ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen, mein Papa ist aus Tunesien und ich habe sozusagen diese klassische Kölner Migra-Background-Story, deswegen Kalk, so war der Place to be. Und meine Eltern haben eine sehr günstige Wohnung einfach in Köln-Sülz gefunden. Das war ein ganz krasser Zufall.
Ja.
Und ich habe da auch nie reingepasst. Ich war da auf dieser Grundschule und es war halt so, das kann man halt jetzt rückblickend so sagen, ne? Ich war definitiv das einzige Kind, das nicht weiß war.
Ja.
Das habe ich in der Grundschule so nicht wahrgenommen, das hat auch lange gedauert, dass man das irgendwie selber so checkt.
Ja, Sülz ist schon, muss man den Leuten erklären, so ein Prenzlberg von Köln ein bisschen.
Ja, wobei, und das ist das Ironische, das sagt meine Mutter mir bis heute, Köln, Sülz ist genau der Stadtteil, wo es immer alle Nationalitäten gab. Da war Sülz immer bekannt für. Und ich hab zu Mama so, ich hab zu Mama gesagt, ey, da waren nur weiße Kinder in meiner Klasse, die mich dafür gejudged haben, dass ich Deichmann-Converse hatte. So,
okay,
so, das war so halt der Thrill.
Ja,
ja aber ich war schon immer, ich habe schon, also ne, politische Meinung, bla bla, ich habe mich auch schon in der Grundschule mit Leuten angelegt, leider.
Auch so mit Lehrern, oder?
Ja, meine Lehrerin mochte mich, glaube ich, nicht einfach, weil ich immer was zu sagen hatte. Ich war auch so jemand, ich war so eine Möchtegern-Mathilda für Arme, weißt du, so immer so, wenn mir irgendwas nicht gepasst hat, habe ich das einfach laut in den Raum gesagt und dann hatte ich immer so irgendwelche Gespräche mit so zwei, drei Lehrkräften und so einem Scheiß.
Genial.
Und ja, genau. Ja. Das hat mich, glaube ich, radikalisiert.
Aber dann, da war der Weg ja quasi fast vorgezeichnet, den du dann in den Journalismus gefunden hast. Hast dann Schule fertig gemacht und hast dann auch in Köln angefangen zu studieren.
Genau, also bei mir ist es ein bisschen so, ich komme, das hat wieder mit Background zu tun, ich komme mit meinem Vater, jemand, ne, der eingewandert ist, irgendwie auch eigentlich studiert hat und dann irgendwie auch ganz viele Jobs gemacht hat, ne, weil es immer schwierig ist, Studienanerkennung, auch wenn du
das
aus Tunesien
crazy,
kommst
oder?
Und
da
so.
Da studiert man in einem anderen Land und dann kommt man hier hin und dann so,
genau, und dann erzählt dir Jens Spahn irgendwas von ausländischen Fachkräften, die man anwerben muss. Ja, es ist alles für den Arsch am Ende. Aber genau, deswegen war bei uns immer so, meine Eltern haben mir und meinem Bruder halt immer alles ermöglicht. Meine Eltern waren einfach sehr selbstlos und sind die bis heute.
Ja.
Und deswegen war es völlig klar, ich muss studieren. So, ne? Ich wollte, es war auch immer so das Ziel. Ich wusste aber dann, also ich war jemand, ich hatte Deutsch und Geschichte LK und ich fand Schreiben geil. Und ich war so, oh Gott, wie erkläre ich jetzt meinem tunesischen Vater, ich will was mit Schreiben machen. Ja. Das ist ja immer so die Horrorvorstellung von jedem erste Generation Migra-Kid, ne?
Ja.
Mein Vater hat das aber schnell gerallt, dass sozusagen Politik und Worte mein Ding sind.
Ja.
Und dann habe ich erst Chinesisch und Wirtschaft studiert.
Okay, wow.
Ja, pff, keine Ahnung. Ist wirklich keine Ahnung. Und dann habe ich in Sozialwissenschaften gewechselt und bin dann auf die Kölner Journalistenschule auch gewechselt, weil da macht man sozusagen parallel einen wirtschaftlichen Studiengang und hat die journalistische Ausbildung.
Aber dann ist das ja so ein bisschen best of both worlds. Dann hast du einmal den Journalismus, also das Schreiben, das du haben willst, und Wirtschaft, das hört sich dann für einen Fatih irgendwie gut an.
Jein, also man, könnte man denken, ja. Aber für meinen Vater war es schon, also ich habe ja nie gedacht, dass ich auf irgendeine Journalistenschule komme. Mhm. Ich hab mich nicht bei der DHS beworben oder Henry, nein, ich war so, nee, that's not my place, ne? Und habe so auf gut Glück, weil auch natürlich von der Lage her Köln super war, da zu bleiben, habe ich mich da beworben und dann hat es geklappt. Aber ich so, okay, krass, so Wirtschaftsschwerpunkt, ich wollte eigentlich mal Politikjournalismus machen. Aber es hat dann einfach gut funktioniert und ich wollte eigentlich Politikwissenschaften studieren, das gibt es in Köln ja nicht. Ah. Also musst du ja nach Bonn gehen für. Oh, das ist ja völlig gestört. Ne? Man hat das Gefühl, Köln so Studentenstadt, ne? Und ja. Jede zweite Person in Deutschland studiert ja Politikwissenschaften.
Und jeder zweite Student in Köln studiert Sport.
So, genau. Ja. Und dann denkst du eigentlich, alle studieren Politik oder Sport. Und ja. Dann guckst du in das Verzeichnis, ich so mit 18, so, ja, ich mache Politikwissenschaft in Köln. So. Und ja. Dann guckst du so rein, so, was? Okay, warum? Ne? Genau. Aber ja, studieren ja, gut,
aber
ist dann
nach Bonn pendeln.
Ach, um Gottes Willen, das ist eine Scheiße. Ich fand das schon immer schlimm, dass ich von Zollstock aus irgendwie 5 Stationen mit dem Bus fahren muss oder 8 Stationen mit der Bahn, ja. Weil Fahrrad war im Winter, ich bin ja nicht so die Grüne, ne? Das ist ja kein Geheimnis. Genau, war immer so ein bisschen, ja, deswegen, ich hätte mich niemals in den RE von Köln-Süd ausgesetzt und wäre irgendwie 25 Minuten nach Bonn gependelt. Dann hätte ich das Studium aufgegeben, hätte ich angefangen, eine Ausbildung zu machen, so in der Bäckerei neben mir eher. Das meine ich wirklich ernst.
Du, mittlerweile sind die Leute, kriegen die Leute in Köln keine Wohnung mehr und ziehen alle irgendwie nach Wesseling unter anderem, um von da aus immer in die Stadt reinzupendeln.
Genau, deswegen bin ich meinen Eltern wirklich dankbar, dass sie damals nach Zollstock gezogen sind, weil das war noch so das ist jetzt mittlerweile, ist es so ein bisschen Kreuzberg, ne? Das wird jetzt so in 10 Jahren, wir haben so unverpackt Läden auf dem Hönninger Weg und es stresst mich unfassbar, wenn ich ehrlich bin. Ich bin so, oh, ich war, also mein Döner behalten, denke ich, das ist der geilste Rewe Kölns. Ich habe den geilsten Rewe in Köln, das ist der am Hönninger Weg. Und irgendwie dieser Südfriedhof, der so völlig abgenudelt ist. Und du fragst dich so, was ist dieser Stadtteil? Die begegnen ab und an irgendwie ein paar Nazis, ne, weil sich da irgendwie so eine Szene gebildet hat. Mhm.
Oh, krass.
Und dann hast du da die ganzen Sozialdemokraten, auf einmal sind da Muttis mit Kinderwagen, du bist so. Ah, okay, so hat sich das also für alle angefühlt in Berlin, als das passiert ist, ne? Und
Da können die Nippes ein Liedchen von singen, da ging es ja wirklich zuerst los. Gibt's nicht auch einen Zollstock? Ich habe mal irgendwann so einen Bericht gesehen, ich weiß nicht, ich meine, das wäre so da hinten, so die Ecke, irgendwie Zollstock oder so, so eine Siedlung, so eine alternative Siedlung, wo die Leute sich irgendwie selber die Häuser so gemeinsam finanziert haben oder irgendwie so.
Ich gehe da immer dran vorbei, wenn ich mal in Köln bin und so einen großen Spaziergang mache und ich frage mich jedes Mal, was das ist. Schön, dass du mir jetzt diese Info gibst.
Ja, da habe ich mal so einen Bericht drüber gesehen, das ist ganz schön eigentlich. Das ist so eine Kommune, so eine Art Kommune irgendwie.
Ja, für mich ist es halt befremdlich, ne? Ich bin halt so vor so Stapelhäuser, weißt du, so, ja. Es gibt da links ein Hochhaus und alles so Einfamilienhäuser, die irgendwie halb alle vom Arbeitsamt übernommen werden und du, keine Ahnung, so you do you, genau, ich, wenn ich rausgucke, sehe ich halt andere Häuser.
Nein, verstehe.
und verstehe. Parkplätze. So.
Bist du so ein kölsches Mädchen, das auch irgendwie das den rheinländischen Frohsinn in die Welt hinausträgt, oder bist du eher so, ja, Köln ist okay, irgendwie beruhigen wir alle wieder?
Ich dachte so, das wäre meine Emanzipation, als ich dann mit 18 die ganze Zeit getwittert habe, Köln ist so scheiße und hässlich. Weil ich war so, ja, Berlin und weg und alles schäbig hier und so. Und dann kommst du nach Berlin, bist so scheiße. Ey. Mama hat die ganze Zeit recht gehabt, ne? Es ist irgendwie. Also, mein Vater hat immer gesagt, wenn du nach Berlin gehst, wirst du diese Stadt vermissen. Der hatte halt nach 3 Monaten hat er wirklich recht gehabt. Ja. Das Problem ist, ich kann nicht leugnen, dass ich aus Köln komme, weil das Sch und Ich kann ich nicht unterscheiden. Keine Ahnung.
Du hast ja auch den Singsang und du hast ja auch irgendwie ein paar Begriffe, die sich mir in deinem Podcast, freue ich mich immer, wenn sich mal wieder so ein kölscher Begriff da irgendwie reinschleust.
Nee,
so.
Es ist auch, ja, ich bin halt damit aufgewachsen so. Mein Papa hat auch in der Altstadt gekellnert zwischendurch. Ja. Weißt du, der Tunesier, der irgendwie 6 Sprachen spricht, kann fließend Kölsch. Ja. Jedes Karnevalslied und so ist halt völlig abstrus und ich bin immer so aufgewachsen und weißt du, aber früher haben wir uns immer so, als mit meinem besten Freund immer so, hör mal, dann sind wir so durch die Stadt gelaufen und fanden das richtig geil. Und mittlerweile habe ich so richtig den Urge, auch auf Twitter, jemand, der Köln beleidigt, so, ich komme zu dir nach Hause. Das ist, bin ich ehrlich. Das ist in der Tat so.
Fährst du, wenn jetzt mal gerade keine Pandemie ist, fährst du dann zu Karneval auch immer in die Stadt?
Guck mal, ich habe Karneval gehasst, bis ich 19 war. Das ist 2 Jahre her.
Los, ja.
Dann ging die Pandemie los. Ich hatte Karten für die ständige Vertretung hier in Berlin und dann war ich so, da war Corona so schlimm wieder, weil ich so, wenn ich das jetzt mache, dann ist Karneval mein Tod, weißt du, so ja, ja. War das. Und dann habe ich es sein gelassen.
Das stimmt. Du, kleiner Tipp, du darfst nicht in die Steff gehen. Die war früher mal Jod. Und da ist jetzt aber mittlerweile so, die Typen haben ja auch so einen offenen Brief an Merkel geschrieben, lassen Sie die Kneipen auf und so. Das ist so ein bisschen so ein komisches Corona-Umfeld. Du musst ins Gaffelhaus gehen, die machen immer eine geile Karnevalsparty.
Ja, das hat mir auch schon, das hat jemand gesagt, aber ich hatte durch eine andere Kölner Freundin, hatte ich Karten dafür und ist also wirklich so richtig, als wäre ich selber aus dem Ausland, ja, so richtig peinlich so, was deine erste Karnevalsveranstaltung, ja, ich gehe nicht ständig in Vertretung. Also gut, dass das nicht passiert ist, gut, dass wir jetzt damit alle abschließen können und nächstes Jahr bin ich am Zürbischer Platz oder so.
Ja, das ist gut. Nächstes Jahr können wir alle wieder vieren.
Ja.
Da freuen wir uns drauf. Ich habe auch gelesen, 2023 ist 200 Jahre Karneval.
Ja,
oder 200 Jahre Festkomitee oder
so. Mach einfach so eine Zeit-Real-Life-Story fürs Feuilleton. So.
ich fand's so läppsch, weil ich fand's ganz cool, dass die Düsseldorfer jetzt den Zug auf Mai verlegt haben. Weil sie gesagt haben, dann darf man wahrscheinlich wieder raus. Und das Kölner Festkomitee, was? Das ist gegen die Tradition, das machen wir auf ja keinen Fall, was fällt denen ein und so.
Ja, aber
das,
die Kölner sind ja richtig konservativ, ne? Also ich liebe es auch at some point so, aber man denkt ja so, Köln voll offen, fröhlich, ne, machen wir alles so und jeder gehört hier hin und ich liebe dich und so. Und das ist einfach so, nee, da habe ich mir jetzt für den Tag eingetragen, das bleibt auch so.
An gewissen Orten ist das so, aber dieser Vereinskarneval, das ist, boah, Wahnsinn. Ich finde ja auch so ätzend, dass so seit Jahren, also das Erste, was ich ätzend fand, war früher, ist der Zug jedes Jahr immer in eine andere Richtung gegangen. Also das eine Jahr ist er zur Severinsstraße gegangen, das nächste Jahr ist er in der Severins gestartet und in Zollstock geendet.
Natürlich. Das ist auch wirklich das Geilste mal gewesen. Das ist das Einzige, was ich auch, glaube ich, seitdem ich lebe, mache. Ich bin bei jedem Karnevalszug.
Ja. Und jetzt kommt man da, jetzt kommst du aber an den Zug nicht mehr ran, weil die überall diese Driss-Tribünen in die Stadt tackern.
Ja.
Dass es noch so zwei Spots gibt, drei Meter, wo sich die Leute um Kamelle prügeln. Das ist doch bescheuert. Ist halt so.
Ja, aber es ist halt so, es ist auch ein Feeling, trotzdem nach Striss hier zu brüllen. So,
ja,
und dann kriegst du halt
naja,
die Fresse
Feeling,
geschmettert. Das ist halt großartig.
Gut, ist so eine Pralinenpackung immer in die Fresse zu kriegen. Das ist immer das Schönste. Gut, haben wir den Lokalteil auf jeden Fall erledigt. Du hast dann, wie gesagt, du hast ja dann in Köln angefangen, Journalismus zu studieren. Und jetzt ist es ja so, dass du quasi immer zwischen Köln und Berlin pendelst, weil du, also du hast ja dann auch angefangen, politisch in Erscheinung zu treten, politisch-journalistisch in Erscheinung zu treten, durch verschiedene Outlets. Unter anderem auch deinen Podcast, den du dann auf ein Polité.
Ja, super Name, ne? Das ist halt mit 19 so einfällt halt.
Ich, ne? Naja, ist okay. auf ein Polité, der sehr, wo du sehr versiert jeweils immer so knapp eine halbe Stunde einfach aktuelle politische Sachverhalte erklärt hast.
Ja, also vielleicht nochmal kurz zur Historie, weil das checkt immer nie. Ich check das auch selber nicht so, aber ich habe ganz früh das Privileg gehabt, dass ich als freie Journalistin schon arbeiten konnte, weil ich war halt irgendwie bei Yahoo und so politische Kommentare geschrieben. Das hat sich dann irgendwann war es dann Taz und irgendwie dann verschiedene kleine Medien und dann kam halt Zeit. Also ich arbeite ja fest bei der Zeit seit Mai.
Naja, okay.
Genau, und das waren alles so Entwicklungen mit diesem Podcast dann auch. Und ich wusste, okay, ich muss nach Berlin. Und studieren ging ja online durch Pandemie dann auch super. Und habe auch dann angefangen, ein Jahr Pause jetzt zu machen in der Journalistenschule.
Naja.
Und fahre eigentlich nur nach Hause wegen meiner Familie.
Naja,
das, also das Einzige, was mich mit Köln hält, ist meine Familie.
Ja,
aber ich habe auch so, ich war
Grund
jetzt
genug.
8 Wochen nicht zu Hause.
Ja.
Und ich merke schon so richtig so, boah, okay.
Das ist kein normal langer Abstand, oder was?
Nee,
Wochen?
Ich bin eigentlich immer so eine Woche im Monat unten, wie man so schön sagt, gell?
Ja.
So, ja.
Sagst du eigentlich auch, ich finde das sehr witzig jetzt, was du gerade sagst, ich glaube, das ist auch was Kölsches. Ich sag, egal wo man hinfährt, wenn man jetzt nach Hamburg fährt, wenn man, weiß ich nicht, an die Ostsee fährt, egal wo man hinfährt, für mich fährt man immer unten. Ich fahre da vorne da unten hin, an die Ostsee und da regt sich meine Frau immer drüber auf, dass sie sagt, das ist aber oben. Und ich, also für mich ist alles unten.
Ja, also wenn ich mit Bayern darüber rede, lachen die mich auch mal aus, aber alle anderen, für die ist auch interessant, keine Sau weiß, wo Köln ist. Ne?
Ja.
Das ist für die einfach die Mitte von Nordrhein-Westfalen.
Naja.
Was es ja überhaupt nicht ist.
Naja.
Aber für mich ist es auch die Bitte, weil für mich ist Nordrhein-Westfalen, ich hasse ja NRW, aber ich liebe es auch.
Ja.
Ich glaube, dass Köln halt alles rettet, was es in NRW so gibt.
Glaube ich auch.
Und deswegen ist es für mich halt so unten links. Das ist das, was überm Saarland liegt. So, weißt du? Das ist auch in Ordnung so.
Ich bin da auch so, ich bin sehr großzügig, was NRW betrifft. Nach unten, dann ist halt für mich Koblenz. So, ja, ist auch noch NRW. Irgendwie gehört irgendwie auch dazu. Meine Eltern leben jetzt in der Eifel und da ist auch Eifel, ist NRW.
Ja, genau. Oder auch nach oben hin, ne? Ich kann dir
ja
niemals
ja
sagen,
komisch,
wo Niedersachsen anfängt.
Ja.
Who cares about Niedersachsen,
ja,
weißt
aber
du?
Dann kommt ja eh Westfalen und so. Das ist die haben wir ja so aus Gnade noch mit reingenommen.
Ja. Oder das weißt du, was mich richtig aufregt? Das ist ja durch dieses ganze CDU-Ding so groß geworden, das Sauerland, ne?
Ja.
Oh mein Gott, das Sauerland. Wenn mich Leute fragen, was, keine Ahnung, was das Sauerland ist. So, es ist einfach für mich irgendein blinder Fleck, aus dem dauernd irgendwelche CDU-Kandidaten springen und du fragst dich, was ist das überhaupt?
Also ich habe zwei Erinnerungen ans Sauerland. Einmal Olpe, weil ich habe früher Theater in Bonn gespielt und hatten wir ein Gastspiel in Olpe, daher ist mein Olpe ein Begriff. Und ein bei mir in der Klasse damals, ich war ja in Wesseling, boah, wann war ich in der Schule? 89, 90, so die Ecke, 91. Da war einer in der Klasse, der fand es cool, so ein bisschen so leichter Skinhead, so Nazi zu sein irgendwie. Und der hat dann immer überall hingeschrieben, Skinhead Power Montabaur.
Daher oh Gott, ist das schlimm.
Das sind meine zwei Bezugspunkte zum Sauerland.
Scheiße. Ja. Oh Gott, ja, okay, das, aber ja gut, dann cancel das Sauerland einfach.
Naja, genau.
Lassen wir es einmal dabei.
Ja, lass es dabei. Also, das heißt, du arbeitest jetzt eigentlich hauptsächlich hier in Berlin und bei Zeit Online. Zum Beispiel der Podcast, ne, der hat ja auch Ende letzten Jahres aufgehört. War das unter anderem auch wegen deinem Engagement?
Also, die Sache ist ja, ich wollte eigentlich mal nur schreiben, aber ich habe dann irgendwann rausgefunden, ja, scheiße, ich kann halt teilweise auch besser reden als schreiben. Also, ich kann auch schreiben, aber es ist halt so, ich hätte auch nie gedacht, dieser Podcast irgendwen erreicht. Ich hatte immer so Instagram-Stories und dann dachte ich so, scheiße, ich kann meine Fresse nicht mehr sehen. Das war wirklich genau der Impuls. Ja. Gut, machen wir das jetzt halt als Podcast. Und das hat irgendwie funktioniert. Und aus dem simplen Grund, dass es doch oft, und da kommen wir zu so einem Begriff von jung, alt, es wenige Leute gibt, die ohne so coolen Hipster-Rezo-Slang junge Sachen aufziehen, weißt du? Und dann so das für Dumme erklären. Und es war einfach so, okay, mich interessiert irgendwas, ich drösel das halt selber auf und lese irgendwie 40 Leitartikel dazu und dann erzähle ich mal. So, keine Ahnung, ob das alles richtig war, so, aber also man hat es immer nach bestem Gewissen gemacht. Aber es war schon so ein sehr impulsives, einfach mal Sachen aufdröseln, die man so tausendmal hört. Ich glaube, so alle unter 25 in Deutschland können nicht erklären, was die schwarze Null ist. Und das sind halt so Dinge, die mich dann aufregen. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Impuls dahinter.
Du hast ja dann auch zum Beispiel eine Folge über Wirecard gemacht und so. Also da ist ja dann schon sozusagen das Wirtschaftsjournalismusstudium in Full Effekt quasi.
Ja, es hat mich auch super interessiert. Also ich sehe halt bestimmte wirtschaftliche Themen sehe ich einfach in dieser kompletten Hauptstadtblase, weißt du, was ich meine? Ja. Das heißt, ich separiere auch nicht unbedingt dazwischen, weil ich glaube, so ein bestimmtes Wording auch so ein Abschreck-Feeling hat für bestimmte Zielgruppen, ne? Das ist dann so, das ist Wirtschaft, das sehe ich nicht. So, und also war wirklich so, mich hat die Maut interessiert, machst halt die Maut und machst halt Wirecard und dann machst du aber auch einfach mal, was hat XY auf der Klausurtagung der CSU in Seon gesagt, so.
Ja. Ja, aber es ist so, ich habe so das Gefühl, dass der Begriff Wirtschaft immer sehr abschreckend ist, weil man ja irgendwie denkt, so, jetzt kommt so drisches Zahlengeballer irgendwie und ob eine Firma jetzt 5 Milliarden veruntreut hat oder 3 Milliarden, da kann ich gar keinen Unterschied mehr machen, weil das ist einfach viel. So, und wieso muss ich ja immer so Zahlen um mich werfen quasi.
Das ist, glaube ich, so ein bisschen französischer Pessimismus, dass man das Gefühl hat, man kann das sowieso niemals durchblicken, also lass uns einfach sein und seufzen die ganze Zeit. Und das ist das Problem bei Wirtschaft, ne? Also auch die Leute, die das verkörpern oder ne, wenn irgendwie so Wirtschaftsmagazine auch versuchen, junge Zielgruppen zu erreichen. Ja. Das geht einfach schief, ne? Weil es ist, ich glaube, man muss genau da ansetzen, wie man das im Politikjournalismus auch macht. Die Leute können nicht immer alles direkt checken. Man ist ja auch deswegen Journalist, weil man irgendwie 5 Jahre lang irgendwelche Bücher gelesen hat, um dann von sich zu sagen, ich kann dazu jetzt was sagen. Und Wirtschaft hat einfach diesen, da denkst du halt irgendwie an Friedrich Merz, an Aufsichtsräte, an Veruntreuung, an Rechenformeln.
An so Zigarrenmief, Limousinen, irgendwie so schlecht sitzende Anzüge. Ja. Den ganzen Driss.
Ja, aber es ist halt Bullshit, weil es ist, talking about Fridays for Future und junge Generationen, ist es halt ein Kernthema, ne? Ja. Man muss, deswegen meine ich so, das immer als Wirtschaft branden, man kann es auch einfach als politisches Anliegen sehen. Ja. So, es ist dann so, dass die Kunst, die man dahinter irgendwie, glaube ich, entdecken muss. Ich habe sie auch noch nicht komplett entdeckt, aber ich bin dabei.
Jetzt ist ja sozusagen das System, in dem wir leben, ist ja, basiert ja im Grunde auf Kapitalismus. Also der ist ja eigentlich das im Moment herrschende System. Und jedes Mal, wenn ich überlege, weil die Fehler des Kapitalismus sind ja auch offensichtlich, werden ja immer offensichtlicher, durch Märkte, durchs Internet und so weiter und so fort. Wir checken alle sofort, dass alle schlimmen Dinge, die passieren, hauptsächlich aus Profitmaximierungsgründen passieren, im Grunde genommen.
Können wir uns jetzt schon drüber streiten, aber machen wir weiter.
Wieso findest du nicht? Es ist doch im Grunde genommen, jeder fucking Krieg, jede Kommentarspalte, also jeder Algorithmus, den Facebook irgendwie dazu nutzt, Rechte noch rechter werden zu lassen und so weiter und so fort, das ist alles Geld verdienen.
Ja, weil also ich bin ja eine Realpolitikerin so im Kopf. Für mich ist so, okay, ja, okay, that's the point, aber der wird sich nicht ändern. Warum hängt man sich also jetzt 14 Tage daran auf, ja, anstatt zu gucken, was halt der nächste Step ist, ne?
Ja, ja, absolut, genau. Und da greife ich kurz ein, weil ich will mich jetzt auch gar nicht 14 Tage daran aufhängen, sonst sitzen wir beide ewig hier und ich bin gestern geboostert worden, das halte ich nicht aus. aber jetzt sagen wir also, okay, nehmen wir trotzdem mal an, der Kapitalismus ist irgendwie halt scheiße. Aber gleichzeitig ist er auch das bestmögliche System, das wir im Moment zur Verfügung haben, weil diese ganzen anderen Sozialismus-Kommunismus-Dinger alle nicht so funktioniert haben, wie die gedacht waren. Also auch nicht so, wie sie gedacht waren, aber die scheitern daran, dass sozusagen, die scheitern so ein bisschen an der menschlichen Psyche im Grunde genommen, die dann irgendwann doch wieder Macht will und irgendwie da alles an sich reißt und so. Also ist mein Eindruck zumindest. Jetzt ist die Frage, worauf ich hinaus will. Glaubst du, das ist auch etwas, worüber ich stundenlang mit meiner Frau philosophiere, glaubst du, dass es noch ein System gibt, das wir uns noch gar nicht vorstellen können, das aber besser funktioniert?
Also da muss ich direkt sagen, so, ich denke darüber gar nicht nach, weil ich weiß, dass es in den nächsten 50 Jahren nicht passieren wird.
Aber du studierst Wirtschaftsjournalismus.
Ja, aber es, also
du musst
also
darüber schreiben.
Ja, also so Postkapitalismus-Fantasien in einer irgendwie einer totalitären grünen Diktatur oder so sehe ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, dass der Kapitalismus definitiv weiter weg muss von dieser hohen Konsumgesellschaft. Das wird anders gar nicht gehen, klimapolitisch, also realpolitisch. Haha. Ja, ja. Aber nee, es ist genau dieses Ding. Ich glaube, dass Deutschland ein ganz, ganz komisches und auch historisch berechtigtes Verhältnis hat zu verschiedenen Ideologien von Nationalsozialismus bis Sozialismus. Mhm. Und das mittlerweile so beschissen geframed ist, auch so in linken Kreisen, was Sozialismus betrifft zum Beispiel, dass das halt gar keine Diskussionsebene mehr ist.
Ja.
Also du kannst auch, also sozusagen, soziale Marktwirtschaft, das ist ja eigentlich Merkel-Politik, da ist ja auch schon so, da fangen ja auch schon Liberale und Unionler an zu husten, weil sie schon Angstzustände bekommen teilweise. Und ich denke, das ist doch genau die Politik, die man in den letzten 20 Jahren gemacht hat. Aber okay, das heißt, dieser Begriff sozial und auch national, das sind zwei völlig gestörte, schlecht konnotierte Begriffe, einfach im deutschen Kontext. Ich glaube, das ist ein deutsches Phänomen auch. Mhm. Das heißt, wenn jemand linke Politik fordert, wird, schreit der andere direkt Sozialismus. Wenn der andere irgendwie, so wie Macron das zum Beispiel macht, irgendwie sagt, wir brauchen irgendwie eine neue Definition von Staat, von Stolz etc. Was übrigens in vielen Gruppen ein wichtiges Ding ist, wenn es darauf ankommt, dass du halt auch zum Beispiel Rechtspopulisten und die AfD entkräftigst. Es ist halt keine Diskussionsplattform dafür da. Also nicht, dass ich irgendeiner Sache davon zustimmen würde, aber diese Diskurse dafür sind überhaupt nicht mehr möglich, weil in Deutschland so viele Begriffe so aggressiv geframed sind.
Ja.
Deswegen flippen auch alle aus, wenn Annalena Baerbock mit dem Flugzeug fliegt oder wenn Cem Özdemir mit dem Fahrrad irgendwie seine Ernennungsurkunde unter den Sitz klappt,
ja,
weil es nur noch ein absolutes Wir gegen ihr gibt. Und das ist auch diese Kapitalismusfrage. Es gibt entweder bist du für den Kapitalismus oder dagegen. Das dazwischen kriege ich gar nicht mehr mit, obwohl ich mich halt genau da sehen würde auch, ne?
Ja.
Ich glaube, dieses Glorifizieren von bestimmten politischen Situationen ist falsch, aber auch dieses Ausmalen von was könnte, wenn, was wäre, wenn, wo, ha. Okay, Olaf Scholz ist Bundeskanzler, es ist immer noch ein unfassbar sozialliberales Bündnis, es ist fast wie Merkel,
ja,
und die Leute haben so getan, als wäre der Aufbruch des Jahrzehnts geschehen und als wäre nicht eine realo-grüne Außenministerin geworden, sondern die linke feministische Revolution, und das ist so einfach, deutsches Politikverständnis bringt mich manchmal an meine Grenzen, bin ich ehrlich mit dir.
Ja, es ist jetzt heute, um das mal für die HörerInnen zeitlich einzuordnen, wir sind heute quasi am Tag 1 der Ampel-Regierung oder je nach Blickwinkel Ampeldiktatur. Und das ist ja, ich finde das interessant, weil man war, glaube ich, so getragen davon, dass es jetzt endlich mal nach 16 Jahren irgendeine Veränderung gibt.
Dieses Wording, was heißt denn hier endlich mal eine Veränderung? Die Deutschen leben in einer gut funktionierenden Demokratie und es wird dauernd so getan, als stünde der Weltuntergang bevor. Das ist auch so ein Framing, das machen auch Journalisten total gerne auf Twitter. Ich weiß nicht, also gerade politisch gesehen in den letzten Jahren mit Blick auf, was es für Führungsfiguren gab, was bis auf Merkel, ich bin Generation Merkel, ich kenne sozusagen nur Angela Merkel und ich komme aus einem Schröder-Fanhaushalt. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Dieses endlich was anderes, also mit Blick auf so junge Politik und Klimapolitik, ja, gucken wir den Koalitionsvertrag, sagen die Experten der Grünen in den Gremien, die GroKo hatte bessere Klimapolitik als wir. Das heißt, das meine ich mit diesem Glorifizieren. Das setzt auch so Standards, die völlig unrealistisch sind. Und dann ist es okay, jetzt endlich was anderes. Wow, ein 62-jähriger Mann ist Bundeskanzler. Wow, okay, keep on going, ja? Also deswegen, da muss ich leider kurz einhaken.
Ja, unbedingt. Aber es gibt ja so ein paar, sagen wir mal, Marker, die schon so ein bisschen vielleicht auch einfach nur vortäuschen, aber die so ein Gefühl geben von einer Veränderung. Also die Cannabis-Legalisierung, aber auch zwei, drei andere Punkte aus dem Koalitionsvertrag, wo man denkt so, das ist etwas, was wir jetzt mit einer unionsgeführten Regierung nicht hinbekommen hätten.
Würde ich auch nicht sagen. Die Schülerunion in Bayern zum Beispiel fordert seit 10 Jahren Legalisierung von Cannabis.
Ja, aber die haben ja nichts zu kamellen.
Aber das ist doch, also sozusagen mit Blick auf junge Leute, und da würde ich auch diese Verallgemeinerung, Generationenkonflikt, da können wir jetzt 1000 Fässer aufmachen. Ja. Ich bin zum Beispiel gegen Cannabis-Legalisierung bis 25.
Okay.
Weil ich glaube, dass diese Diskussion, ja, aber das sind halt alles so Sachen, es wurde halt so, es war so, yay, sie legalisieren Cannabis, was ja auch voll in Ordnung ist.
Ja.
Aber ich zum Beispiel finde, mit Blick auf die Psyche und auf die Gesundheit von Menschen bis 25, die halt einfach davon beeinträchtigt werden kann, finde ich diesen gesamten Schritt völlig unüberlegt, wahlkampfgetrieben, zu schnell.
Ja.
Ne? Und dann hatte ich ein Interview mit Johannes Vogel und ich frage ihn halt, wann das passieren wird, und dann kriegst du halt auch wieder keine Antwort und dann sind die Leute schon wieder enttäuscht, das wird schon wieder das da und da ist das Problem. Deswegen auch, was man als Erfolg verkauft, ne? Das hast du gerade angesprochen. Ich glaube, Veränderung im politischen Sinne, dass man das Gefühl hat, alle werden repräsentiert, ist schon wichtig, und da kann die Ampel durchaus was zu beisteuern, dass man das Gefühl hat, okay, es wird jetzt auch um alle ab 18 gehen. So, ne?
Ja.
Was aber auch irgendwie die realpolitische Wahrheit verdrängt, dass die meisten Leute in diesem Land über 50 sind. Und es ist so. Also wir können die Leute, auch dieses Verständnis von diese Enkelbriefe zum Beispiel, wählt grün für die jungen Leute, weißt du, oh Leute, ey, also würden Leute, die 52 sind, in den nächsten 3 Jahren sterben und so ein Scheiß egal, weißt du? Und das sind halt die größten Wählergruppen, ne?
Ja.
Zwar sterben gerade der Union irgendwie ganz viele Leute weg, so Ende 80 und 90, aber die anderen davor, die leben halt noch 30 Jahre, ne? Die haben leider noch Berechtigung in dieser Gesellschaft.
Ja.
Deswegen schwieriges Thema.
Wie, was hältst du von der Wahlalterssenkung, die Ampel geplant hat, auf 16?
Ich war nicht dafür.
Ja.
Ich war auch nicht hart dagegen. Ich glaube, dass das so, also sprachlich so scheiße konnotiert wurde, dass man daraus schon so ein, also es ist in gewisser Weise, es ist schon eine Wählergruppenverbreiterung, also gerade für die FDP.
Habe ich nämlich auch gedacht. Ja.
Funnywise, bei der letzten Bundestagswahl war die Union mit 20% die Partei, die am meisten von Erstwählern gewählt wurde. Ne? Das vergisst man auch zum Beispiel. Ne? Das ist als wäre es vor 40 Jahren gewesen. Nee, es war 2017.
Na.
Aber ich glaube, dieses Potenzial, weil diese Themen wie Cannabis und auch 219a, die haben einfach gerade bei den jungen Leuten richtig eingeschlagen. Aber auch nur in dieser Kerbe. Es sind halt alles akademisierte Gruppen. Ne? Und das hat auch die SPD irgendwie ein bisschen verpasst, den Rest abzuholen. Ich glaube, das ist ein absolutes Blasending. Deswegen Wahlalter 16, darauf zurückzukommen. Es sind halt nur 2 Jahre. Es sind 2 Jahre.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass sozusagen die Strafmündigkeit schon ein Thema sein wird nochmal. Also das wird, glaube ich, von konservativer Seite nochmal kommen.
Na, verstehe. Mein Vater hat mir immer gesagt, wenn du arbeitest, kannst du eigentlich nur SPD wählen. Ist das immer noch so? Ist die SPD noch eine Arbeiterpartei? Oder beziehungsweise, eigentlich, man müsste eigentlich noch viel mehr fragen, gibt es diesen Arbeiter überhaupt noch?
Ich glaube, dass es den Arbeiter in der sozialdemokratisch gedachten Sparte noch gibt. Der hat sich nur verschoben. Es ist jetzt nicht mehr der klassische Arbeiter, der irgendwie nach der Arbeit irgendwie Marx liest, sondern er hat nämlich noch nie Marx gelesen, weil er war ja Arbeiter.
Absolut.
So, ne? Einfach Leute, die das System aufrechterhalten. Also von Bahnfahrern über Pfleger, Leute, die System, aber die putzen etc., Reinigungskräfte. Das ist die Arbeiterschicht. Das sind die Leute, die Geringverdiener sind, die in der Politik nicht unbedingt repräsentiert sind, die keine große Lobby haben und die am ehesten von Sozialpolitik profitieren. Und das ist genau die Schicht, an die auch das Wahlprogramm der SPD übrigens angelegt war, in großen Teilen.
Ja.
Ne? Also mit Blick auf Mindestlohn und das Bürgergeld, ich finde das ja ein schwieriges Thema, diese 3 Euro mehr. Aber so Sachen wie Grundrente etc., das ist genau das, was diese Gruppen eigentlich abholen sollte.
Ja.
Und ich glaube, gerade dieser Slogan Respekt, ich hatte heute ein sehr interessantes Gespräch mit jemandem darüber, es gab ja überall nur diesen Olaf mit diesem Wort Respekt.
Mhm.
Und dieses tiefgreifende Verständnis von einer Gesamtbevölkerung und weniger Klientelpolitik ist schon was eigentlich nur SPD und Union können. Die anderen Parteien können das nicht.
Aber wieso hat die SPD dann nicht noch mehr für sich gewinnen können?
Also ich glaube auch nicht, dass die SPD die Wahl gewonnen hat. Die Union hat die Wahl verloren. Das ist genau wie Hannelore Kraft hat die Wahl verloren und Armin Laschet nicht gewonnen 2017.
Ja.
Und das ist genau dieses, das war ja diese Irritierung. Ich habe ja diese steile These. Ich finde, dass Union, SPD, Grüne und FDP fast die gleiche Partei sind.
Mhm.
Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wenn man sich andere politische Verhältnisse im Ausland anschaut, sind das halt Parteien, die im demokratischen Sinne sehr, sehr nah beieinander sind, die sich nur in ganz kleinen Dingen ideologisch unterscheiden. Und ich glaube, die Leute waren einfach irritiert davon. Ich finde, man kann ja auch inhaltlich nicht einen großen Vorwurf machen, wenn jetzt jemand Grüne oder SPD gewählt hat oder ja. SPD oder FDP, weil die FDP hatte ja auch irgendwie Schwerpunkt auf Hartz IV und junge Leute und Bildungsreform. Und naja, die Union ist halt eine Volkspartei, die halt auch irgendwie bla. Also so. Ja, ja. Also, wenn du Leute, normale Leute fragst, sind das genau solche Erklärungen. Und deswegen fand ich diesen Wahlkampf auch sehr schlimm. Ich habe auch sehr lange für meine Wahlentscheidung gebraucht, was ich nicht gedacht hätte, weil man ist ja so, ich bin ja super informiert und dann ist es sofort klar, ne? Nee, aber Stichwort SPD, die hatten sehr viel Glück, dass die Union so verkackt hat. Das ist der einzige Grund, warum die gewonnen haben.
Ja. Ich fand es auch richtig schwer dieses Jahr. Also ich habe auch in der Wahlkabine so lange gestanden wie noch nie und echt überlegt, ob ich mich nochmal schnell umentscheide und so. Und ich fand es wahnsinnig mühsam. Ich fand diesen Wahlkampf zum Kotzen. Der ist ja auch, dadurch, dass dann auch noch Corona war, das hat es noch tausendmal verschlimmert. Ja. Diese ganze Geschichte mit der Überflutung der A und so, das war alles so ein, boah, das war, glaube ich, einer der schlimmsten Wahlkämpfe, die ich in Deutschland jemals miterlebt habe.
Ja, ich war auch, einen Tag nach der Flut war ich im Ahrtal, als es aber auch noch abgesperrt war.
Ja.
Das war wieder so ein Moment. Und da kommen wir zum Stichwort Veränderung
der
Politik.
Ich erinnere mich an die Fotostrecke, die du gemacht hast, die Handyfotos.
Genau, wir hatten eine Reportage, ich war zusammen mit einem Fotografen dort und dieses Verständnis davon, was klimapolitisch, also ne, man kann darüber streiten, wie wir sozusagen Klima exakt diese Situation, wie viel Prozent Schuld der Klimawandel hatte, Klimakrise. Aber das ist in dem Moment auch den Leuten scheißegal gewesen. Also die Diskussion war auch völlig daneben von vielen Seiten, meiner Meinung nach. Aber da wieder zu stehen, so okay, was ist der Punkt, der das präventiv das nächste Mal verhindert? Und das ist was halt alle angeht.
Ja.
Und da war ich wieder so, okay, da sind wir wieder an dem Punkt, Demokratie muss funktionieren. Es muss genug Parteien geben, die einfach dieses demokratische Spektrum abdecken und die gemeinsam gut Kompromisse finden können. Weil Deutschland auch in dieser komischen Lage ist, es gibt halt keine absoluten Mehrheiten mehr. Und das meine ich mit, wir hätten uns alles vorstellen können. Es hätte eine Deutschland-Koalition sein können, es hätte Jamaika sein können, es hätte Schwarz-Grün sein können, es hätte die Ampel sein können, es hätte Rot-Rot-Grün sein können. Und das sagt sehr viel über das übergreifende demokratische Verständnis in diesem Land. Und das ist mir in dem Moment nochmal bewusst geworden. Weil ich so dachte, alle haben jetzt eigentlich das Gleiche gesagt. Armin Laschet hat gelacht. Ich weiß, Armin Laschet hat gelacht. Ich gehöre aber in der Tat zu dem Lager, das ist scheiße gewesen. Es war unangebracht. Ja. Und da können auch gerade die Leute, die betroffen sind, können da ihr eigenes, können ihre eigene Wertung machen. Ja. Ich kann das nicht, weil ich war nicht betroffen. Er hat nicht gelacht, als mein Haus durchflutet wurde. Und danach geht's weiter, weil Steinmeier hat auch gelacht. Ne? Und das Video
aber Steinmeier hat anders gelacht als Laschet.
Achso, okay, aber wo haben wir denn die Grenze? Du hast jetzt 30% gelacht, du hast 94,2% gelacht.
Absolut.
Ja, aber das ist
Steinmeier
halt
hat kurz gekichert. Es war quasi die Hauptschuldige war ja diese Frau, die immer wollte, dass die Männer mit ihr lachen. Da stand diese eine Frau, die hat ja auch den Laschet die ganze Zeit so angeditscht und die hat auch den Steinmeier so angeditscht und hat irgendwas gesehen, was sie wahnsinnig witzig fanden. Dann hat gesagt, gucken Sie mal da und so. Das hat man ja so gesehen auf den Videos. Und der Steinmeier hat dann so aus Höflichkeit hat dann so gelacht. Aber der Laschet, der hat ja wirklich den Bauch gehalten vor Lachen und hat wirklich aus vollem Hals.
Also erstens wissen ja nicht, was in dieser Situation passiert ist. Und da ist ja diese Frau auch eine Schlüsselrolle.
Ja.
Und zweitens, okay, es ist passiert.
Aber warum hat noch niemand diese Frau interviewt? Wieso gibt es keine Story über diese Frau?
Ja, das stimmt.
Das hat mich fuchsig gemacht, weil die war für mich irgendwie die Schlüsselfigur in dieser ganzen Story.
Ja, das stimmt. Aber,
also
ja, diese
kein Vorwurf an dich. Okay, also Laschet hat gelacht, war für dich jetzt nicht so dramatisch.
Nee, das meinte ich, nein, um Gottes Willen, das wird jetzt hier falsch
zitiert. Nein.
Sondern im Sinne von politische,
du konntest
also,
dann weiterziehen.
Es war halt also Thema Fehlerkultur, ne?
Ja.
Klar, es gibt Fehler, die sind größer, es gibt Fehler, die sind kleiner. Aber auch diese Generalisierung, die danach stattgefunden hat, ne? Und es ist auch nicht nur der Lacher gewesen, der Laschet hat verlieren lassen. Da bin ich mir 100% sicher.
Ja, ich auch. Aber natürlich bin ich auch völlig biased und würde mir wahrscheinlich eher in Arme packen, als irgendwann jemals CDU zu wählen. Aber das war für mich dieser Laschet-Wahlkampf, der hat so richtig meine Intelligenz beleidigt. Ich war richtig sauer, dass der irgendwie jede Woche ein neues Kompetenzteam vorstellt.
Nee, das ist genau das. Es ist Stichwort Team. In diesem Wahlkampf sind drei Dinge sehr schief gelaufen, prinzipiell.
Ja.
Laschet hatte nie ein anständiges Team und nie eine anständige Wahlkampfleitung. Das ist also rein aus analytischer Sicht ist es einfach eine Vollkatastrophe in der PR gewesen, was da passiert ist.
Das glaub ich,
Von Tanit Koch bis hin zu es gab nicht mal einheitliche Instagram-Layouts. Und das darf dir als Volkspartei, die gerade den Machtwechsel von Angela Merkel in eine neue Epoche hat, darf dir das nicht passieren. Und das war der wesentliche Fehler. Es gibt ja auch die These, ne, Markus Söder hat so viel Armin Laschet in der Öffentlichkeit bloßgestellt, das glaube ich nicht. Ich glaube, Söders Wut war auch sehr berechtigt. Ich gehöre durchaus zum Lager, ich glaube, wenn Söder angetreten wäre jetzt jemand anderes Kanzler.
Ja.
Und da ist einfach ganz viel zusammengekommen. Und dann dieses miserable Corona-Management aus NRW hat die Leute ja auch, und NRW, da wählen irgendwie 17 Millionen Leute, ist ja völlig klar, dass er da nicht gewinnt, ne? Aber auch die anderen Parteien hatten, sorry, das führt schon ganz zu Ende, aber ich fand auch die anderen Parteien sehr schwach. Ich fand, das war prinzipiell ein schwacher, ideologisch geleiteter, pandemiehilfloser Wahlkampf, der überhaupt keine guten Ambitionen hatte, der nur ein Wir gegen Ihr war. Dann war es noch dieses New Wave-artige, oh mein Gott, wir haben jetzt alles auf Social Media und es gibt alle zu dritt und alle twittern darüber. Und es war so richtig awkward, weil keiner dieser drei Personen hat auch rückblickend im Wahlkampf dieses Führungspotenzial gehabt, das wir irgendwie jetzt aus den letzten 40 Jahren Kanzlerschaft Deutschland kennen. Ja. Olaf Scholz kann es jetzt beweisen. Ja. Aber genau das war es ja. Gab so den Spirit, da ist eine neue riesige Führungsfigur und jetzt ist ein Umbruch. Nee, es war so, oh Gott, hoffentlich geht die Linke nicht in die Regierung oder hoffentlich geht die CDU nicht in die Regierung. Was anderes gab es ja irgendwie nicht.
Ja, da war eine Menge Boomer-Cringe im Raum bei diesem Wahlkampf. Ich fand aber auch, ich muss dir da absolut zustimmen, also zum Beispiel die Grünen, der Wahlkampf ab dem Moment, wo die Attacken auf Baerbock losgingen, war der Wahlkampf von denen vorbei. Dann haben die echt so wie so ein aufgescheuchtes Huhn irgendwie auch völlig, die ganze Zeit nur noch völlig kopflos reagiert, hatte ich so den Eindruck.
Also bei den Grünen ist ja, und da bin ich so, ich bin eine große Baerbock-Kritikerin, was diesen Fehler mit dem Buch angeht. Mhm. Es gab ja zwei Landsendungen, einmal mit dem Krischer und einmal mit Habeck.
Ja.
Der Fakt, dass Annalena Baerbock nicht einfach als die gute Politikerin, die sie ist fachpolitisch ist sie nämlich gut, das hat gar nichts mit ihrer politischen Person zu tun, zu sagen, ey, das obviously war das ein Ghostwriter, der dieses Buch geschrieben hat, dann geht man einfach raus und sagt, der Fehler wird für die nächste Auflage behoben. Danke fürs Zuhören. Entschuldigen Sie den Fehler
absolut.
Und tschüss.
Ja, absolut.
Da wäre nichts gewesen. Da hätte es keine Jan Fleischauer-Kolumnen drüber gegeben. Ja. Da hätte Robert Habeck eh nicht noch einen reinsetzen müssen bei Lanz. Das war übrigens, und das, ne, wenn alle so sagen, Söder, Laschet, weißt du, dass Habeck bei Lanz sitzt und Baerbock richtig von oben einen reindrückt, weil er nicht Kanzlerkandidat geworden ist. Das fand ich auch unter aller Sau.
Ja, absolut.
Und waren alle so, Baerbock ist völlig unschuldig in so einen Shitstorm geraten. Nein, das war einfach eine sehr unprofessionelle. Also ein sehr unprofessioneller Umgang mit dieser Situation und sie hätte es viel schneller machen können und ab dem Zeitpunkt, wo sie auch nicht mehr Kanzlerkandidatin war, sondern Kandidatin für die Grünen, das war so 2-3 Wochen vor Wahl, hast du auch gemerkt, die war völlig gelöst.
Naja.
Die war viel mehr, das war dieses außenpolitische Ich-bin-Frau-von-Welt-Ding und das passt auch voll zu ihr. Sie passt auch in dieses Auswärtige Amt und auch hier wäre Robert Habeck Kanzlerkandidat gewesen, würde ich nicht garantieren, dass er das gewonnen hätte, weil da hätten auch Leute Dreck ausgepackt. Das passiert bei jeder Person.
Meinst du bei Habeck, der ist so, ich habe das Gefühl, der ist so langweilig, da kannst du irgendwie nicht viel auspacken. Ich glaube dem auch, dass der seine Bücher selber geschrieben hat.
Dem glaube ich auch, dass
ich habe die mal gelesen und das muss der wirklich geschrieben haben.
Ich habe mal mit Franzi Zimmerer einen Verriss über Robert Habeck in der Welt geschrieben. Das muss ich mal kurz zugeben. Da haben wir nämlich seine Bücher gelesen. Ich sagte, das war der Fun meines Lebens, da nachts in diesen Büchern mit Textmarker rumzumarkieren. Es ist auch so, als Wirtschaftsminister, heute hat jemand getwittert, ich weiß gar nicht, ich glaube, Christiane Eickmann war das oder so. Ja, also ich weiß nicht, wie ich mit dem philosophischen Gerede von Robert Habeck die nächsten 4 Jahre umgehen soll. Und da bin ich wirklich gespannt, ob der in dieses Staatsmännische reinwächst. Das sprechen ihm ja super viele zu. Und ich kenne auch so ein paar sehr bekannte Journalisten, die haben immer hinter den Kulissen gesagt, der hatte Kanzlerpotenzial. Warum haben die Baerbock dahin geschickt? Die kann das doch nicht.
Ja.
Wo ich immer so war, okay, also der Habeck kann in erster Linie so viel reden, wie alle anderen in meinem Sovi-Studiengang das auch konnten. So, ne? Also Beiflach.
Sehr guter Wandtattoo formuliere.
Ja, genau.
Wie glaubst du denn, werden sich die Parteien jetzt in dieser Ampel zurechtfinden? Also ich habe immer so das Gefühl, aber es liegt vielleicht auch daran, dass es das erste Mal so ein Dreierbündnis ist, man ist es nicht so gewohnt und so. Ich fand es auch ganz weird, wie als das losging, diese Ampelgespräche, im Grunde genommen der FDP, die ja am wenigsten von allen dreien gewonnen hat, alles zugesprochen wurde. Das war so diese Königsmacher-Scheiß, aber es war so unlogisch, denen irgendwie so viel zuzugestehen und sich da selber so zurückzunehmen, einfach nur für so einen Machterhalt oder für so ein Machterlangen. Wird das stabil? Kann das stabil werden? Kann das 4 Jahre halten als Regierungskonstellation?
Ich bin kein Fan davon, so absolute Aussagen zu treffen darüber, weil wir wissen einfach nicht, wie die miteinander agieren werden.
Ja.
Das kann, weil es ja auch so intransparent war, dieser Prozess, dieser Koalitionsbildung, was ich übrigens sehr bemängel aus journalistischer Perspektive, weil das der Bevölkerung zusteht, zu wissen, wie das verhandelt wurde. Ich finde, dass...
ich fand es mal erfrischend, dass nichts durchgestochen wurde.
Ich muss aber, also
das ist für dich aus professioneller Sicht ätzend.
Aber auch demokratisch gesehen, also dass man nicht mal ansatzweise... Es muss kein Paul Ronsheimer SMS-Ding sein, ja, sondern so zu wissen, dass du halt ab und an so einen Hintergrund hast, in dem jemand sagt, okay, das war wirklich ein Streitpunkt oder da hat sich die und die Person durchgesetzt. Das habe ich mir schon gewünscht, weil das ist jetzt so ein harmonischer Brei.
Ja.
Sobald Konstantin Kuhle einmal irgendwas kritisiert und Renate Künast irgendwas darüber twittert, ist es halt schon eine Schlagzeile und das ist auch der falsche Effekt. Ne? Ja, es ist dieses Überhypen von kleinen Krisen und da könnte die Ampel sich auch selber mit das Genick brechen. Aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ich glaube, es gibt zwei große Streitthemen. Das ist erstens Klima, weil dieser Koalitionsvertrag ist, was das klimapolitisch betrifft, ist eine Katastrophe.
Ja.
Es ist nicht 1,5 Grad, es ist kein absoluter Kohleausstieg. Und die Migrationsfrage wird die zerreißen. Das ist das Einzige, wo ich mir ziemlich sicher bin. Wir haben zwei große Fragen. Wir haben weiterhin das Türkei-Problem, die Erpressungsbasis. Wir haben weiterhin Menschen, die flüchten aus Kriegsgebieten und die definitiv Hilfe brauchen.
Ja.
Und wir haben ein Land, in dem Geflüchtete einfach so negativ konnotiert sind und so politisiert sind in einer ganz, ganz ekelhaften Art, meiner Meinung nach.
Dass sie nicht sicher sind.
Nee, sobald aber auch das Thema aufkommt, alle direkt eine absolute Meinung haben und es nur noch diese Kriegsschimmung gibt. Und das wird kommen. Sowohl Klimaflüchtende, wir haben gerade zum Beispiel, also gerade in Westafrika wieder starke Dürren. Und diese Menschen werden irgendwann fliehen müssen. Das sind die Leute, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Die werden irgendwann flüchten müssen und die werden nach Europa kommen müssen, weil es hier noch erträglich ist.
Ja.
Und das sind halt Fragen, die kommen aber in den nächsten 10 Jahren und die Ampel wird damit anfangen müssen. Aber um auf die FDP-Frage nochmal zurückzukommen. Die FDP ist Königsmacher meiner Meinung nach. Christian Lindner ist der Königsmacher meiner Meinung nach. Und die FDP hatte jedes Recht, sich da das rauszunehmen, was sie wollte, weil die anderen haben sich ja selber zerschossen, diese Deutungshoheit. Das ist, ja, es ist einfach so, ja. Ich finde auch bis heute bin ich der Meinung, dass Christian Lindner da aus dieser Jamaika-Verhandlung rausgegangen ist. Das ist das Beste, was er hätte machen können. Egal wie szenisch, dramatisch er das gemacht hat.
Also das war schon ziemlich läppisch, fand ich.
Nee, fand ich gar nicht.
Lieber
weil,
gar nicht regieren als schlecht regieren. Das hängt ihm zu Recht noch Jahren nach.
Aber ich fand es auch geil, weil es war irgendwie eine kind of edge. Es hätte ihn seine Karriere kosten können in dieser Nacht. Und er hat es trotzdem gesagt. So, ja, aber wenn du halt vor dir Angela Merkel sitzt, und die beiden hassen sich ja, ne? Merkel und Lindner, das ist ja kein Geheimnis.
Ja.
Und die da irgendwie falsch um den Soli und so, dass Dobrindt im Nachhinein sagt, ja, irgendwie, wir hatten eigentlich alles da und irgendwie haben wir um Müll gestritten, wie diesen Soli. Da hätte ich mich auch als Christian Lindner vielleicht verarscht gefühlt, weißt du? Aber jetzt mit Blick auf die Ampel, natürlich. Auch das Volker, es war so geil, weil irgendwie die ganze grüne Bubble schrieb nur, Andi Scheuer ist aus dem Verkehrsministerium, was ich auch ein bisschen stillos fand. Aber jetzt ist Volker Wissing drin, ne? Und die Grünen haben die ganze Zeit über die Verkehrswende gesprochen. Und das Einzige, was die nicht hinbekommen in den Koalitionsverhandlungen, ist, sich das Verkehrsministerium zu schnappen.
Das stimmt.
Das ist mit Abstand der schlimmste Fehler. Das wird in 100 Jahren wird das in irgendwelchen Analysebüchern stehen, dass das der Punkt war, wo die Grünen untergegangen sind.
Ja.
Dass sie das Verkehrsministerium an Volker Wissing gegeben haben.
Ja. Das stimmt, das fand ich auch einen großen Fehler. Aber ich war auch froh, als Scheuer weg war. Also Scheuer, Spahn und Seehofer, die drei, da war für mich völlig okay, dass die hier kein wichtiges Amt mehr bekleiden.
Bei Seehofer gehe ich mit. Bei Spahn, ich glaube, das war ein unfassbar beschissenes Amt zu einem beschissenen Zeitpunkt.
Ja, aber das lasse ich aber nicht gelten.
Ganz kurz, es ist noch nicht zu Ende. Spahn hat kommunikativ und inhaltlich große Fehler gemacht, definitiv. Und diese ganze CDU-Wahlkampf-Scheiße von vornherein, Parteivorsitz hat da voll reingeballert.
Ja.
Es waren keine reinen Entscheidungen der Politik wegen, sondern sie waren immer mit irgendwas anderem verbunden. Ich weiß aber nicht, ob eine Machtübernahme Karl Lauterbachs, jetzt mal ganz utopisch gesagt, Ende 2020 das Ende der Pandemie im Februar bedeutet hätte.
Ja, ja.
Bei Scheuer, ich habe den mal porträtiert.
Ja.
Letztes Jahr, als der Untersuchungsausschuss zu Ende war. Ich habe eine zweigeteilte Meinung. Ich gehöre da auch zu dem Lager, das ist wie bei Spahn. Das sind halt Leute, das war völlig klar, dass sie nicht aus dem Amt gehen. Also auch wenn sich das Leute wünschen, ich würde jetzt nicht für mich sprechen, aber das war völlig klar, dass sie weiterhin im Amt sind. Und da nicht wieder das Beste draus zu machen, weil man weiß, man ist in einer demokratischen Notlage und auch verkehrspolitisch so hat man jetzt noch ein Jahr, das man sonst verliert, wenn man nicht irgendwie wieder miteinander redet.
Ja.
Das sind so Dinge, die mich dann auch wurmen. Weil wenn du Idealist bist, dann musst du trotzdem aus allem das Beste rausholen. Also egal, ob dein Idealismus zutrifft oder nicht.
Ja.
Und das fand ich bei Scheuer und Spahn, kann man das schon sagen. Also ja, keine Ahnung. Ich finde, das ist so. Es gibt ja unfassbar viele Grüne, die jeden Tag über Scheuer getwittert haben.
Ja.
Ich war mal so, okay, also ne, you do you, aber dieser Mann wird erst sein Amt abgeben, wenn die Ampel regieren wird oder wenn die nächste Bundesregierung da ist. Ob das jetzt einen erfüllt und der politische Stil ist und ob das nicht einen noch einholt in 2 Jahren, wenn man selber irgendwie nur Straßen baut und vielleicht die Bahn nicht komplett verstaatlicht hat. Das werden wir halt noch sehen, ne?
Ja. Ja, ich, also für mich war Scheuer eine absolute Reizfigur, aber Spahn auch, und bei Spahn nicht, vielleicht, ich hatte auch Momente in der Pandemie, in denen ich das Management von Spahn völlig in Ordnung fand, wo ich auch fand, dass der das irgendwie, dass man gesehen hat, dass der mit aller Mühe und Not irgendwie versucht, da irgendwas draus zu machen und das irgendwie zu retten, und wo er auch irgendwie, wo er auch eine Stimme der Vernunft war, als ihn, also irgendwie angepöbelt wurde und er gesagt hat, mit so Leuten rede ich gar nicht und so. Also es gibt da durchaus Momente, wo ich völlig auf der Seite von Spahn war. Mir geht es eigentlich auch viel mehr um einen globalen Blick auf seine Politik, nämlich nicht nur was die Pandemie betrifft, sondern auch alle anderen Entscheidungen, die der getroffen hat. Und da ist so eine Scheiße dabei.
Ja, das stimmt.
So eine wirtschaftshörige, kranken, diffamierende Kacke, die mich einfach so wütend gemacht hat.
Ja.
Wie zum Beispiel diese Entscheidung über Patienten, die beatmet werden und so weiter und so fort. Das ist einfach furchtbar. Und das hat er aber so nebenbei, das hatten irgendwie nicht so richtig viele Leute mitbekommen, das hat er dann irgendwie schnell durchgedrückt und so. Und das werde ich dem halt für immer übel nehmen. Das finde
ich verstehe
ganz
ich total.
Schlimm.
Also, ne, ich glaube auch in der Gesamtbilanz gehört Spahn durchaus zu den schlechtesten Gesundheitsministern, die es je gab.
Ja.
Ganz kurz.
Er hat halt das Glück, dass es noch Philipp Rösler gab.
Ja, das stimmt. aber ganz kurz, bist du Fan, bist du jemand, der Karl Lauterbach als Gesundheitsminister wollte?
Also sagen wir mal so, ich finde es logisch, dass es wurde, aber ich glaube nicht, dass das die beste Wahl ist.
Krass, weil, also ich habe die gleiche Meinung, einfach aus dem Grund, dass ich, das ist ja dieses Ding, ne? Ein Ministerium zu führen bedeutet ja ganz viel. Man muss das Ministerium verstehen, man muss seine richtigen Leute haben, weil auch innerhalb dieser Ministerien Beamte in Parteien sind. Und da war direkt alle Alarmglocken. Also wenn du mit auch SPD-Lern so unter drei sprichst, so, oh Gott, der wird dieses Ministerium nicht führen können. Das ist so die Hauptangst, ne? Deswegen frage ich mich, ist auch wieder so, da sind wir bei diesem Erwartungsding und Veränderung. Da ist jetzt dieser Typ in diesem Ministerium drin, ne? Und Schäfer, der macht einen Fehler, da brennt doch das ganze Internet, wenn der eine Fehlentscheidung trifft. Ja. So, der kann natürlich auch jetzt nicht mehr zu Lanz gehen und den Mund weit aufreißen, weil der ist jetzt Minister, ne?
Ja, absolut.
Es gab ja dieses Gerücht, dass Andrea Nahles als Ministerin zurückkommt.
Ja, als Arbeitsministerin oder so, ne?
Als Arbeits- oder Gesundheitsministerin. Ja. Oder sie wird halt AG-Chefin, das war auch noch im Raum. Und als ich diese Nachricht gehört habe, war ich so, boah, geil, ich habe es mir so krass gewünscht, weil ich war so, okay, was ist das auch für ein Kabinett? Imagine, sagen wir mal, Karl Lauterbach wäre drin geblieben. Wäre Andrea Nahles Ministerin, Kevin Kühnert Generalsekretär und Lars Klinger Parteivorsitzender. Völlig gestört, alles Figuren, die miteinander Liebe und Hass auf etlichen Ebenen erlebt hätten.
Ja.
Und das hätte ich geil gefunden.
Ja, verstehe.
Dann hätte ich auch Karl Lauterbach als Gesundheitsminister 100% akzeptiert. Aber
stimmt, das habe ich noch gar nicht gesehen. Unter dem Aspekt hätte ich eigentlich Nahles auch geil gefunden. Ich habe auch erst, die ist ja eine absolute Reizfigur. Aber klar, das wär eine gute Party geworden.
Ja, ich bin ja mega so Nahles. Also ich finde, Andrea Nahles ist einer der geilsten Frauen in der Politik, die es ever gab.
Ja.
Und ich bin Generation Merkel, weißt du? Also ich kenne ja fast nichts. Aber das finde ich schon, also wäre sie nochmal zurückkommen, weil auch dieser Abgang, das war so, glaube ich, das vom politischen Stil her das Schlimmste, was ich mitbekommen habe, wie diese Frau, die wirklich qualifiziert war für das, was sie getan hat, so Sigmar-Gabriel-Nachwehen-Effekt rausgeballert wurde aus diesem Parteivorsitz. Ist so auch, das müssen wir unseren Kindern als so Wahngeschichte erzählen. Wenn
das
die Politik
ist aber auch
gehen.
Krass, wie Gabriel wirklich die Partei mit dem Arsch eingerissen hat, als er gegangen ist irgendwie und einfach irgendwie gesagt hat, wenn wir hier nicht gewinnen, dann treten wir wenigstens den Rasen kaputt, so in etwa.
Ja, also. Ich fand ja auch ganz schlimm, dass er Katharina Barley ins Exil geschickt hat, ne?
Ja.
Das ist auch das Schlimmste, was die SPD hier gemacht hat. Die SPD der Superfrau, ne?
Ja.
Malu Dreyer, Manu Schwesig, Katharina Barley, Andrea Nahles. Das sind ja alles Leute, die sind so ausgenockt. Also ich denke mal, dass Manuela Schwesig wiederkommen wird, bestimmt als Kanzlerkandidatin irgendwann. Aber Katharina Barley hat ja dann für diese Europawahl zur Verfügung gestanden. Und es ist ja wirklich eine sehr, sehr qualifizierte Justizministerin
absolut
gewesen.
Ja.
Die auch unfassbar viel so Potenzial hatte, vielleicht auch selber Kanzlerkandidatin zu werden, diese Partei zu führen.
Ja.
Das fand ich wirklich schade, dass das dann so ganz schnell vom Tisch war.
Ja.
Sie hat im Europawahlkampf hat sie gut funktioniert, weil sie auch, das ist so eine Figur, die ist zwar nicht mehr 35, aber die hat auch junge Leute total abgeholt.
Ja,
ne? Dann diese Delara Burkhardt, Timo Wölken Fraktion. Es hat halt einfach wirklich funktioniert. Dann hatten die natürlich noch ihre Artikel 13 Story.
Ja.
Ist auch Artikel 13. Ne?
Glaub,
das ist, das ist dann der Mein-Boomer-Effekt. Ich bin ja manchmal so gar nicht drin. Ich bin ja auch gar nicht so Generation Rezo, sondern eher so, keine Ahnung. Ich glaube, ich
Generation Waititi.
Nee. Ich meine damit eher, es gibt ja so ein Bild von der Gen Z. Ich gehöre ja geburtsjahrtechnisch gehöre ich ja dazu.
Ja.
Ich bin immer so, warum hat mich meine Mutter nicht 95 geboren? Nein, es musste 99 sein. Ich diese Affinität für so Online-Politik, so à la Rezo und Thilo Jung gar nicht greifen kann.
Ja, verstehe ich auch. Ich bin da auch, ich bin also mehr Fan von Rezo als von Tilo. aber es ist ja, was du zum Beispiel auf Instagram machst. Du hast ja einen der, glaube ich, cleansten Instagram-Accounts, den ich jemals gesehen habe. Bei dir ist alles sehr viel weiß, sehr viel Leinen und sehr arrangiert. Und sehr hell, aber die Texte haben ja durchaus immer so eine persönliche, aber auch politische Komponente, die du dann als Caption unter die Bilder schreibst und so. Und das ist ja auch so eine Art, du hast auch mal in einem Interview erzählt, du hast bei deinem Insta-Account das Gefühl, dass du so ein bisschen auch so eine Verantwortung hast, jetzt wo du irgendwie 25.000 FollowerInnen hast, dass man da auch so ein bisschen irgendwie drauf achten muss, was man da irgendwie vertritt und was man da erzählt und so. Das ist ja auch eine politische Arbeit.
Ja, also ich glaube, du hast ja gerade 25 gesagt, ich glaube, das ist ein Interview, das schon älter ist, weil ich habe jetzt 34.
Boah, krass. Ich habe immer noch 25, ich komme da einfach nicht drüber. Ich krieg
aber
einfach
mir, bei mir hat das, also auch seit einem halben Jahr ist es ungefähr da. Aber ich habe auch nie aktiv Instagram gemacht, um mehr Follower zu bekommen. Also manchmal passiert es, weil irgendwelche Leute einen shoutouten. Aber das ist ja immer so die Frage, ne? Ich werde dann so gefragt, bist du Influencerin? Ich muss jedes Mal irgendwie ein Glas in die Wand schmeißen. ich habe einfach Instagram angefangen, weil erstens mich das Internet nicht ernst. Überhaupt nicht. Und mein Instagram ist einfach mein Instagram. Ich mache halt das, was mir da passt. Ne? Ich mache entweder Memes, ich poste ein ästhetisches Bild, ich war bei Starbucks, ich gehe irgendwo hin, ich poste ein Sharepic von Markus Söder, weil ich seine Meinung gut oder scheiße finde. Und manchmal habe ich irgendwie Bock, irgendwie kurze Texte zu schreiben, die sind aber halt nicht zeitfeuilletonwürdig und dann kommen die halt in meine Instagram-Caption. Ja. Und da ist gar kein Konzept hinter. Ich mag einfach Ästhetik und ich habe keinen Bock auf 40 Accounts. Und das bündelt sich einfach da alles. Also mein Instagram-Account ist einfach mein Instagram-Account. Es ist weder ein durchdachter Blog, noch, also auch dieses Verantwortungsding. Ich glaube, also ich bin nicht jemand, der irgendwie eine Parteimeinung vertritt oder sagt, was er wählt. Ist auch nicht meine Aufgabe als Journalistin. Ich aber sozusagen meinen Alltag halt einfach in meiner Story habe. Und das verstehen auch total viele Journalisten nicht. Ist auch in Ordnung. Ich glaube, das ist auch was Neues, weil man halt so, es gibt ja auch so verschiedene Definitionen von Seriosität. Mhm. Das, was, glaube ich, sozusagen mir schon immer geholfen hat, ist, ich mache einfach das, worauf ich Lust habe, impulsiv. Ich lösche auch mal wieder ein Bild, ich lösche auch mal wieder eine Story. Manchmal rede ich eine Woche lang, spreche ich mit Videoaufnahme, dann mache ich das 6 Monate nicht, weil ich gar keinen Bock darauf habe. Ne? Und ich habe auch mal so Klatschzeitschriften reviewed und so, das ist auch voll durch die Decke gegangen. Fand ich auch voll strange, weil irgendwie kauft ihr einfach nur okay und du wirst halt selber solche Kommentare loswerden, weil das einfach so, das ist glaube ich so, das steckt in jedem drinne so ein Gen, dass man sich so darüber echauffieren muss, wie völlig gestört das ist, dass man das macht. Aber ja, dementsprechend, mein Instagram ist mir einfach auch relativ egal.
Verstehe. Dafür sieht es aber so, das ist interessant, weil dafür sieht es extrem durchdacht aus, wenn man sich so das ganze Gitter sozusagen anguckt.
Ja, also ich poste schon nur Bilder, die ich ästhetisch finde. Ja. Aber die passen dann einfach. Das ist, glaube ich,
aber die
schon
die alle zueinander. Man findet
das
auch
Begabung. Das ist auch in Ordnung.
Ja, das ist eine Begabung. Ne?
Nee, wenn du auch mein Fotoalbum auf meinem iPhone durchguckst, ich schieße nur Bilder, wo diese Farben drin sind. Also es ist einfach so, es gibt einen Familienordner und so, ne? Und irgendwie die Bilder, die Mama schickt, wenn man irgendwas auf Amazon bestellen will. Und dann gibt es halt diesen Ordner. So, ich war draußen, ich habe Kaffee getrunken oder ich habe ein Outfit an, das mir gefällt oder ich fand eine Buchpassage geil. Ja. Das sind dann halt nun mal Cremefarben, Pastell, Lila und Pastellgrün. Ja, ich kann nichts dafür. Ich kaufe ja auch aktiv Dinge, die mir einfach gefallen, diesem Farbspektrum. Und dann ist das halt auch das Farbspektrum, in dem Fotos gemacht werden. Weißt du?
Bist du sehr ordentlich?
Schon.
Ja. Ich gar nicht.
Ich musste das anfangen, gerade als ich angefangen habe, so viel zu reisen.
Ja.
Bin ich irre geworden. Ich habe so eine Capsule-Wardrobe, weißt du, so mit so Keypieces, die ich nur anziehe, damit ich in beiden Städten immer genug zum Anziehen habe, weil das ist sowas, als diese Talkshow-Auftritte auch angefangen haben, war ich so, okay, ich brauche jetzt 2 Outfits, auf die ich mich immer verlassen kann, weil ich werde sonst jemanden töten.
Ja.
So, weißt du, so in dieser Rage, wenn du vor diesem Scheißkleiderschrank stehst und du fragst dich so, wie wird das die falsche Balance? Das war bei der ersten Sendung und danach war finito für mich, weil ich habe dann 2 Outfits gekauft, mit denen ich d'accord bin und dann war das für mich für immer geritzt.
Wie fandest du es bei Lanz? Wie hat es dir da gefallen?
Ich sag also, ja nur.
Du warst dreimal da, glaube ich. Ne?
Viermal.
Mhm. Ich war 2-mal, glaube ich, da.
Auch schon. Und wie fandest du es?
Ich fand es irgendwie, ich finde den super nett, ich mag den total. Und ich finde meine Mutter auch sehr gut gepampert irgendwie. Man fühlt sich da sehr wohl. Leider ist natürlich immer diese Diskrepanz zwischen Vorgespräch und zu dem, was man wirklich kommt zu sagen, ist immer so groß.
Also ich bin ja so Fraktion, ich sag nur das zu, wo ich auch weiß, dass ich was kann. Also das ist auch was, was mich irgendwie total stört. Man hat schon so Talkshow-Konstellationen, da merkst du, die Person wurde angefragt, weil noch irgendjemand gefehlt hat und man hat gar nicht inhaltlich darauf geguckt. Naja. Ich sag sehr, sehr, sehr viel ab.
Ja.
Außerhalb auch von Lanz. Ich muss sagen, dass Lanz echt unnormal aufgesteppt hat in der Pandemie. Das ist politisch gesehen, ist es total wertvoll. Es sind geile Kombinationen, der kriegt da tolle Leute hin. Mhm. Es sind unfassbar viele junge Journalisten dabei. Man sieht Leute, die nicht so oft zu sehen sind, die auch auf Twitter irgendwie klein sind oder so und die dann irgendwie tolle, fundierte Meinungen haben. Ja. Und das ist genau das Ding. Also wenn man, ich glaube auch diese Sicherheit, weil ich würde mal so, dann fragen mich die Leute, wie machst du das? Und ich bin so, ja, okay, also es ist halt mein Job. Und ich gehe halt nicht hin, wenn es darum um die innere linken Debatten geht in der Partei, ob Sarah Wagen nicht ausgeschlossen werden soll. Da habe ich einfach keine Expertise, weil es gerade nicht mein Thema ist. Ja. Und dann sage ich sowas auch nicht zu. Ja. Und deswegen.
Aber muss sie doch.
Ich bin, also, ja, jetzt kommen wir zu der Expertise, ne? Ich bin in dieser linken Bubble nicht so krass drin.
Ich auch nicht, aber ich so finde, von außen betrachtet, denke ich so, die kannst du auch nicht mehr mitschleppen, das ist doch.
Nee, bei Sarah Wagenknecht ist halt das Problem und das ist halt immer das Ding, das ist auch dieses Benedikt-Brechtgen-Phänomen bei der FDP auf Twitter. Man lässt Dinge einfach zu groß werden. Es gibt diese Menschen und sie haben ihre Berechtigung mit ihrer Meinung, weil du wirst sie nicht aus der Demokratie schießen können, die sind einfach da. Ja. Ob man das teilt oder nicht, ist dann halt persönliche Sache, aber ich meine, wie kann man, das ist auch wie mit dieser Boris Palmer-Story, wie kann man solche Sachen. Also es sind auch so Hauptstadtjournalisten-Ding und so Twitter-Ding. Ne? Man twittert so oft darüber, bis auch die ganze Welt genau weiß, wer Boris Palmer ist, welche Haarfarbe er hat, welche Kleidergröße er trägt. Ja. Und du bist so, der Typ wäre doch völlig irrelevant vorher gewesen.
Voll der Otto, ja, total.
Also würde ich jetzt die Aussage würde ich jetzt nicht teilen. Aber der ist halt Tübinger OB. Ja. Die Leute können dann gucken, ob sie den weiterwählen oder nicht. Aber ich brauche nicht 40.000 große Interviews mit dem und irgendwelche Threads von Ulf Poschert bis hin zu irgendwelchen Linken, die sich halt darüber echauffieren oder freuen, dass es Boris Palmer gibt.
Ulf ist ja sehr schwer darin, sich zurückzuhalten, aber bei Palmer fand ich interessant, dass man schon gemerkt hat, dass die Grünen sehr lange versucht haben, das einfach zu ignorieren und zu sagen, komm.
Ja, weil die das nicht kennen, ne? Die Grünen kennen halt nicht dieses, dass auf sie geschossen wird und das war das erste Mal, dass es so richtig losgegangen ist, weil völlig klar war, dass die Grünen für die jetzige Wahl relevant werden, weil sie in der Regierung sein werden und weil sie Potenzial haben, sogar den Kanzler zu stellen oder die Kanzlerin. Und da hatten die Angst vor. Die hatten die ganze Zeit, weil die wissen ja, es gibt ja unfassbar viele Reales mit diesem Hang, wie Boris Palmer, das ist ja kein Einzelfänomen. Ja. Und dass diese Leute aufpoppen, davor hatten alle Angst bei den Grünen. Safe. Ja. Und dann das hat man halt einfach versucht, irgendwie so ganz kurz so, ja, das wird schon, ne? Aber das wird jetzt noch öfter, ich bin bei den Grünen sehr sicher, dass das jetzt auch öfter passieren wird, weil halt auch diese Diskrepanz zwischen.
Aber gibt es da noch so viele Tiefflieger irgendwie wie Palmer?
Ja, glaube ich schon. Also das meine ich gerade. Also es gibt ja diesen linken Flügel, in dem halt auch sehr viele grüne Jugendleute drin sind. Ja. Und dann gibt es halt diesen Cem Özdemir-Flügel, diesen Robert Habeck, Annalena Baerbock, Katrin Göring-Eckardt. Ja. Und deswegen ist auch dieses Anton Hofreiter-Ding so symbolisch für diese Partei, weil was Macht betrifft, haben einfach fundierte Realos, dessen Wähler auch zwischendurch mal die Union wählen, das sagen. Ja. Und diese Partei wird auch deswegen gewählt. Ja, die meisten Leute, die Grünen gewählt haben, haben auch einen Hang dazu, mal die Union oder mal die SPD zu wählen. Mhm. Das sind einfach bürgerliche Halbsozialdemokraten, die das Klima ganz interessant finden.
Absolut.
Und das holt die Grünen ein. Das ist halt, das meine ich auch mit dieser Illusion von diesem grünen Jugendidealismus. Ist ja auch immer gut, wenn sozusagen die Jugend, genau, ist ja bei der FDP auch zum Beispiel ganz, ganz streng getrennt. Das finde ich bei der FDP zum Beispiel super interessant. Da denken die Leute ja auch, das sind einfach alles so Julis, die alle irgendwie BWL studieren. Da ist schon eine krasse Diskrepanz. Ich fand das sehr interessant, als Jens Teutrine auch Bundesvorsitzender wurde vor einem Jahr oder vor zwei, der ist irgendwie Sohn von einer Mutter, die halt eine Reinigungskraft war, alleinerziehend, ist arm aufgewachsen und der halt dieses Narrativ neu erzählt hat. Der war auf einer Förderschule, ne, hat trotzdem irgendwie ein Abitur gemacht. Ist natürlich diese Aufsteigergeschichte, die FDP so geil findet. Ja. Aber die haben durchaus ein anderes Verständnis von Hartz IV oder von wie Sozialpolitik ablaufen muss. Und da gehört auch so Leute wie Johannes Vogel, Konstantin Kuhl, das ist so eine neue sozialliberale Willy Brandt-Gedächtnis-Generation. Genau, und bei den Grünen ist die Diskrepanz halt so. Also so 500 Meter auseinander. Das ist deswegen es gab ja auch die Sarah Lee Heinrich-Geschichte und so. Es ist dann diese Einzelfälle, die dann in dem linken und dem sehr konservativen Spektrum bei den Grünen aufpoppen, das wird sich halt jetzt summieren.
Ja, die Grünen sind im Grunde genommen so Antifa und Bürgertum. Was sich
ja,
da so,
es ist genau das, ne? Und deswegen die Union hat ja hauptsächlich versucht. Ja, nee.
Alle alt.
Nee, aber die Union hat auch einfach versucht, Wähler von den Grünen zu klauen, genau aus diesem Lager. Das gibt es in diesem berühmten Satz von Alexander Dobrindt. Ich habe immer davor gewarnt, dass die Grünen ins bürgerliche Lager einbrechen. Das ist schon vorher passiert und mir hat keiner zugehört. Das ist genau das. Na. Die Wähler, die sind nicht zur AfD gegangen. Das sieht man ja auch in diesen Statistiken. Also die meisten Wähler der Union sind wirklich abgewandert zu den Grünen, dann SPD, dann FDP. So, das ist auch völlig gestört, ne? Wenn man sieht, was die Grünen eigentlich für einen Wahlkampf gegen die Union gemacht haben und so getan haben, als wären die politisch völlig auseinander, zwei verschiedene Welten. Es ist wirklich so, als wäre Sozialismus versus Konservatismus ist es einfach nicht.
Naja, das stimmt. Ich finde es bei der FDP immer so krass, auch eine Partei, die ich eigentlich nicht wählen würde, aber ich habe immer das Gefühl, es gibt immer wieder so FDPler, wo ich denke, du bist ein guter Typ oder du hast irgendwie tolle Ansichten. Ich finde die Politik, die du vertreten willst, toll. Und auf jeden dieser FDPler kommen aber 5 so, kein Tempolimit, kommen irgendwie so FDPler. Das raff ich immer nie, dass da die Positionen so krass unterschiedlich sind in dieser Partei.
Also Stichwort Tempolimit, ich bin ja auch gegen das Tempolimit.
Warum?
Weil das mittlerweile so scheiße konnotiert ist, dieses Thema, dass es definitiv eine Speichungsfrage ist.
Nein, das reicht nicht, das ist kein
Sorry.
Grund.
Nee, ich finde auch, es ist völlig übertrieben. Okay, was willst du denn für ein Tempolimit machen?
Ja, 130, wie überall.
Ja, aber warum?
Weil es irgendwie Abrieb reduziert, weil es Unfälle reduziert.
Dann mach halt Autos, die halt nicht mehr so viel Mist machen.
Ja, jetzt, ich kann ja als Staat nicht den Firmen sagen, was sie für Autos bauen sollen.
Ja, aber es ist schon die Trendwende so, dass du in den nächsten 15 Jahren durchaus mehr E-Autos haben wirst als
Diesel. Das stimmt, aber das ändert leider nichts am Reifenabrieb. Die Gummireifen und Kautschukreifen, die sind bei höherer Geschwindigkeit
ich
immer
Ich bin
noch
da leider Team Freiheit. es tut mir leid.
Es ist so ein Anachronismus, wenn man sich dieses berühmte Bild von Europa anguckt, wo einfach überall Tempolimit ist, nur in Deutschland nicht. Es ist einfach so albern, dass die Autoindustrie in diesem Land alles darf, was sie will.
Ich finde es halt auch geil, mit 150 drüber zu brettern und mit 180.
Ich habe auch keinen Führerschein.
Ich habe keinen Führerschein, aber ich liebe es, wenn Leute mit mir das machen. Weißt du, was ich meine?
Sehr gut, sehr gut.
Das ist so säkulär Perspektive, ja. Das
ich finde es immer ein bisschen gruselig, wenn die als Beifahrer, wenn die so heizen.
Nee, überhaupt nicht. Ich fahre auch nur mit Leuten Auto, von denen ich weiß, dass sie richtig gut Auto fahren können. Ja. Und das ist das Geile an Deutschland. Es gibt ja Leute, die können es richtig gut oder gar nicht. Ja. Die gar nicht, kann man ja direkt das Tempolimit für die einführen, aber für den Rest halt nicht, weißt du? Ja, und dieser, keine Ahnung, das ist glaube ich auch so der konservativ-liberale feuchte Traum im Wahlkampf. Ist halt, da gibt es halt so 1000 Storys so mit Christian Lindner im Porsche oder mit Andi Scheuer in seiner Autosammlung. Der hat ja den alten Wagen von Franz Josef Strauß, Andi Scheuer. Ja. Da gibt es so Geschichten. Es ist halt, ich glaube, das ist einfach dieser deutsche Autotraum. Ich verstehe es irgendwie. Ich finde es halt auch geil. Ich kann nämlich dieser Popkultur nicht entziehen. Deswegen.
Der Popkultur kann ich mir auch nicht. Ich bin ein großer Fast and the Furious Fan. Also entziehen kann ich mich zu gucken, dem kann ich mich auch nicht entziehen. Aber jetzt aus vernünftiger, zum Beispiel auch wenn ich durch die Stadt gehe, hier sind einfach zu viele Autos. Was soll die Scheiße? Wieso stehen hier überall Autos? Hier stehen die Leute immer im Stau in dieser Stadt.
Ja, aber das ist doch deren Sache.
Ja, aber ist doch dumm.
Ihr lebt doch dein Leben und lasst die Leute im Stau stehen. Ich finde auch diese ganz, ganz creepy, das ist so ein bisschen wie so ein KZ-Video, wenn dann diese Videos sind von Kreuzberg, wie das alles grün wird und kein einziges Auto mehr da ist. Und ich bin jetzt mal so, boah, da möchte ich persönlich nicht leben. Das ist, als wäre ich genau in der Kommunen-Utopie-Hölle, vor dem ich meine Eltern immer gewarnt haben. Weißt,
aber, du kommst aus dem Rheinland. Du warst bestimmt auch mal im Urlaub in Holland. Wie geil sind Straßen in Holland? Wie entspannt sind da alle Leute?
Nee, geht gar nicht. Ich find Fahrradwege scheiße. Ich find Fahrradfahrer in Deutschland richtig scheiße. Sorry, ich weiß, ich will mir gerade mega viele Feinde machen. Aber Fahrradfahrer hier, ne? Du machst gar nichts, ja? Ich fahre irgendwie Scooter, ich mache gar nichts. Ja. Ich stehe richtig, ich mache gar nichts. Die kommen und sagen, ey, du Arschloch. Und du bist so, halt die Fresse oder ich werde dich in einem scheiß fucking hässlichen Rennrad schmeißen. Geh einfach woanders hin. Ne?
Ja, das stimmt auch. Also ich sage ja nicht, dass Radfahrer geil sind, aber ich finde so, zum Beispiel, ich war jetzt gerade im Urlaub in Holland mit meiner Frau, schön irgendwie so an der Nordsee und so. Und dann sind wir zurückgefahren und dann so Autobahn, da hinten so bei Mönchengladbach, kommen wir dann wieder irgendwie auf die deutsche Autobahn. Und dann durch Holland irgendwie super entspannt gefahren. Wir sind 5 Minuten in Deutschland. Meine Frau ist halt gefahren, weil ich keinen Führerschein habe. Dann sagte ich bin schon wieder komplett durchgeschwitzt und gestresst, weil ja wieder jeder hinter mir, Lichthupe. Sobald man irgendwie 1 Kilometer über die deutsche Grenze ist, mach Platz, ich muss rasen.
Aber fährt sie denn immer auf links?
Sie fährt völlig normal. Also sie ordnet sich auch so ein, wie es irgendwie gerade passt, aber sie muss ja manchmal auch einen Wagen überholen oder so. Und wenn dann von hinten einer angeschossen kommt, der vor 3 Sekunden noch nicht da war, dann ist direkt.
Ich finde, das ist genau der Daddy-Traum. Ganz ehrlich, wenn da so ein riesiger BMW hinter einem ist, der halt mit 240 an dir vorbei will, machst du halt Platz. So, fick das Patriarchat einfach, geh einfach beiseite, weißt du, was ich meine? Also ich verstehe das, wie gesagt, popkulturell verstehe ich es total und ich finde diese ganz komischen, es gibt ja auch so Videos, die sind ja dann viral gegangen, so aus Paris und aus Amsterdam,
ja,
sind so Fahrradstraßen.
Dieses Video aus
und ich bin
Paris.
So, wenn ein Vollidiot, von dem ich Fahrrad fahren kann und hinfällt, sind wir alle tot, weißt du, ich meine? Ich habe auch in Berlin dauernd Angst, wenn du halt so fährst. Ich hatte mal einen ganz schlimmen, ich war auf einem E-Scooter und ich bin eine sehr, sehr gute E-Scooter-Fahrerin.
Ja, ich fahre auch viel. Das sind wir Leute ohne Führerschein. Wir
genau, diese mit dieser Taste, ne? Wir sind von der gleichen Art, ne? Und ich fahre damit halt, ich habe irgendwie in meiner Voi-App, ich habe 1500 Fahrten. Ja, ja, ich habe auch immer so einen Monatspass und so. Ja. Super mobil und ich habe auch immer die mit Blinker und ich bin so richtig so, ne, ja, das ist mein Mario Kart-Moment einfach. Ja. Und wenn dann hinter mir so Rennradfahrer sind, die dann an einer ganz schmalen Passage überholen wollen, ja, dann sag ich immer, fick dich, wenn die mir vorbeigehen. Ja. Weil die haben so ein Selbstverständnis davon, dass sie das Wichtigste im Straßenverkehr sind. Das ist genauso mit denen, da ist ein riesiger LKW, meine Demut ist größer als vor Gott. Ich warte, bis dieser LKW vorbei ist. Ah, ja. Was machen Berliner Rennradfahrer? Sie fahren vorbei und wenn er losfährt, steigen die aus, steigen aufs Dach und schlagen
auch alle so eine Helmkamera und so. Ja. Oh, der hat mich fast hochgefahren und so.
So. Wo ich so denke, hä, aber es gibt auch Regeln für dich. Ja, ja. Also die gehört nicht die Straße, nur weil du das Gefühl hast, es sind hier zu viele Autos.
Es ist ja vor allem auch, es bringt ja nichts, Recht zu haben, wenn man halt überfahren ist. Also das ist immer
doch
so
genau
so
das Ding. Du bist auch obviously der Unterlegene. Du kannst deinen super ästhetischen pastellfarbenen Fahrradhelm und deine Warnleuchte tragen und deine Spikes. I don't fucking care. Na. Aber wenn da halt ein Auto ist, was auch noch Vorfahrt hat, und dann ist es so, ja, nee, das ist dann so ein Ahmed im Auto. Ja, der hat so einen geleasten Mercedes und dann fährt, will er um die Ecke biegen und der Fahrradfahrer fühlt sich wegen irgendwas beleidigt und sagt der, ey du Arschloch, ja, und haut dem auf die Haube. Ahmed steht mit drei weiteren Leuten auf und verfolgt dich halt bis nach Pankow, ja. So, und das ist so ein Selbstverständnis, so eine Aggressivität, wo ich denke, was ist in eurem Leben, braucht ihr Frieden, sucht ihr irgendwas, habt ihr noch nicht Gott gefunden, braucht ihr irgendwas, ja.
Das ist krass, die Aggressivität, aber wenn die Autos nicht mehr in der Stadt wären, wäre die vielleicht viel weniger.
Nein, ich glaube, da würde ich aggressiv werden, weil ich jeden Fahrradfahrer vom Fahrrad schubsen würde. Sorry.
Zum Beispiel die Friedrichstraße, ist doch voll geil, so wie
Also erstens ist das hässlich, ja. Das hat Tobias Blanken von der Welt mal ganz schön getwittert. Also diese Szenerie, du hast da so gelbe Warnstreifen, irgendwie so Tempo 20, Schilder, Tempo 20 für Fahrräder. Das ist das Tempolimit, was Deutschland haben will. Okay, kein Problem.
Die Scooter fahren auch nur 20.
21. Deswegen ist es rein rechtlich gesehen, ist es auch scheiße.
Wenn du dich richtig reinlehnst, dann kommst du auf 21.
Nein, Voice-Scooter fahren 22 km/h sogar. Und bei Lime siehst du ja auch in der Anzeige immer, die zeigen das ja an, die alten. Ja, ja. Und da ist auch bei mir immer 21 km/h.
Aber ich finde die neuen Lime besser. Die sind geil, breiten,
ne?
Reifen.
Ja, es ist so die Jeep-Version. Ja, aber
ich finde vor allem, die sind immer so ins Schlingern gekommen, wenn man auf diesen Radwegen war, die so diese roten Klinkersteine hatten. Die haben die immer so gerutscht und das machen die jetzt nicht mehr.
Ja, weil die so ein breites Profil haben jetzt hier. Ja, guck mal, wie man es aber auch so schön über. Das ist das Beste, was Andi Scheuer in seiner Legislatur gemacht hat. Ne? Andreas Scheuer hat die E-Scooter erlaubt. Ja. Ich fand auch eigentlich seinen Vorstoß mit Uber damals richtig geil. Aber das haben alle vergessen. Dass Andi Scheuer uns die E-Scooter ermöglicht hat.
Ja, auf die E-Scooter-Zulassung kommen ja so zwei, drei andere Andi Scheuer-Momente, die das durchaus wieder in ihren Schatten stellen. Wie war das eigentlich, als du dann quasi angefangen hast, als politische Journalistin zu arbeiten und so das erste Mal einen Politiker porträtiert? Weißt du noch, wen du das erste Mal so begleitet hast oder interviewt hast? Ach, das war dein erstes, Politikerporträt. Und wie war das dann, quasi einmal in diese heiligen Hallen endlich zu kommen?
Ich habe das gar nicht so gesehen. Also ich habe damals, ich hatte irgendwie frei angefangen bei der Zeit zu schreiben und Andi Scheuer war so krass umstritten und es ging darum, wird er nach diesem Untersuchungsausschuss, muss er zurücktreten, was macht Markus Söder etc. Man muss auch zu dieser Mautgeschichte sagen, das ist ja eine riesige Story, ne? Da hängen ja von Seehofer bis Dobrindt hängen ja alle drin, klar, ne? Ja. Und mich hat wirklich genuinely, ich bin ja so jemand, ich finde das auch so voll interessant, wie geht es jetzt Armin Laschet zum Beispiel? Ja. Ich war so, wie geht's eigentlich Andi Scheuer? Wie geht es Andi Scheuer? Mit dieser Frage habe ich mich dann im Verkehrsministerium so, ne, bis ich dann halt vor Andi Scheuer saß. Ja. Und das war auch so ein Moment, ich glaube, das kennen viele Politiker auch gar nicht mehr, dass man sich dafür genuinely so interessiert. Mhm. Alle, also sowohl eine Annalena Baerbock wird dieses Gefühl nicht kennen, als halt auch irgendwelche CSU-Politiker. Und das war halt die Begegnungsebene. Und weil mich das interessiert hat, war es gar nicht so, oh mein Gott, das ist jetzt hier die Hauptstadtpolitik. Sondern ich fand diesen umstrittenen Charakter interessant. Ich habe den begleitet und dann mein Porträt geschrieben. Und habe auch sehr viele negative Erfahrungen danach gemacht, also mit anderen Journalisten. Ich habe dann so Nachrichten bekommen, ich wäre eine CSU-Hure und so.
Was?
Das war wirklich
eine
ganz
CSU-Hure?
Ja, ja, weil ich mich gefragt habe, wie es Andi Scheuer geht. Und es war ein sehr neutrales Porträt, ne? Es ging halt, also es hat auch mal die Maut nochmal aufgerollt, es hat die Stimme von Cem Özdemir, Olli Luxisch drin, also alle, die auch eine Kritik an ihm hatten. Ja. Und ich wollte einfach so darstellen, okay, was macht eigentlich ein Minister, den alle hassen, den alle abwählen wollen, der täglich irgendwie Morddrohungen kriegt, whatever, ne? Ja. Und deswegen, bis heute würde ich mich nicht diesem klassischen Hauptstadtjournalismus zurechnen, weil es davon genug gibt und weil ich glaube, dass eine bestimmte Art von politischem Journalismus auch…
Dass diese Nähe nicht braucht.
Ja, oder sagen wir mal so, dass es diese Nähe sehr selten gibt, weil die Leute, die checken nicht, wo ist diese Line zwischen professionell und aber auch emotional angebracht. Und dazwischen gibt es eine. Und das ist so meine persönliche, also ich sehe das manchmal so als meine… Ambition, dass ich genau in dieser Lane sein möchte. Ich möchte, also mich interessiert halt eher, wie es einer Person X in dem Moment geht oder wie etwas genau abgelaufen ist. Auch diese Liebe zum Detail, ohne dass man eine Person zerreißt. Ich verstehe nicht, wann sich das so krass etabliert, dass man die ganze Zeit so viel Hass hat. Ja. Ist halt immer so absolut, ne? Es ist dann entweder pro oder contra und es ist immer mit einem vernichtenden Urteil. Man kann auch Dinge einfach mal neutral beschreiben und die Leser entscheiden lassen, wie die sich dazu fühlen.
Ja.
Ne? Ich kann auch nicht alles absolut bewerten. Ich kann auch nach diesem Porträt konnte ich nicht komplett die Person Andy Scheuer und seine Legislatur bewerten.
Ja.
Also auch diese Audacity zu haben, das sind halt Leute, das sind Strukturen, das sind realpolitische Parameter, die dazu führen, dass die Situation so ist, wie sie ist und du kannst es in dieser Fülle nie bewerten. Sowohl bei einem Andy Scheuer nicht, bei einem Markus Söder nicht, bei einem Armin Laschet nicht, bei einem Gerhard Schröder auch nicht. Das ist ja auch so, also solche Stories und das sollte, glaube ich, immer die Ambition sein, immer noch einen Tick weiter zu graben, weil es gibt noch immer eine Ebene mehr. Und ja. Es wird nie aufhören, es ist eine never-ending Story.
Aber sucht man sich nicht sozusagen seine Informationsquelle oder seine Zeitung oder was auch immer danach aus, wie sehr die sozusagen dem eigenen, der eigenen politischen Idee entspricht? Also ist das nicht, ist diese Illusion von ein neutrales Porträt zu schreiben, ist das nicht eine Illusion?
Ich werde ja, es ist ja interessant, weil die Leute wollen eigentlich ja immer einordnen. Ne? Ja. Die Leute wissen ja bei mir nie, was meine Politisierung ist und wo ich stehe.
Das stimmt. Das kann man bei dir auch wirklich nicht. Das finde ich aber so geil, weil du einfach gegen alle austeilst.
Genau, und das ist ja auch die Aufgabe einer Journalistin, finde ich. Also sowohl Dinge zu loben, ich kann sagen, ich finde es geil, dass Nancy Faeser irgendwie, dass die Innenministerin ist, weil es eine Person ist, die rechts, also die
extrem
Gefahr von rechts.
Hat.
Auf dem Schirm hat, das finde ich persönlich richtig gut.
Na.
Ich kann sagen, ich verstehe überhaupt nicht, warum Schulz nochmal Ministerin geworden ist. Ich kann aber auch sagen, dass Robert Habeck der bessere Kanzlerkandidat gewesen wäre, dass Söder der beste Kanzlerkandidat gewesen wäre. Also Dinge zu bewerten, ohne dieses parteipolitische Gehabe von richtig und falsch, das ist ja auch so ein Ding. Wir ordnen ja auch Politik total in dieses richtig und falsch ein. Das ist ja diese Twitter-Blase, entweder bist du liberal-konservativ und du bist gegen das Gendern oder du bist halt links-grün und du hast alles richtig verstanden und kannst auf jeden Rücksicht nehmen.
Ja.
Ne? Das ist ja auch dieses, ich bin ja auch große Vertreterin der Aussage, wenn wir nicht aufhören, Antirassismus links zu framen, kriegen wir halt ein Problem.
Ja.
Ne? Du kannst halt in deiner Bubble, wo alle halt Antirassismus bekämpfen, also Rassismus bekämpfen und antirassistisch sein können, kannst du halt leben, aber die anderen 70% der Bevölkerung haben es halt noch nicht mitbekommen. Ja. Und,
die stößt das dann eher ab.
Nee, und die schwarze Person, die vielleicht hierhin geflüchtet ist, die kriegt trotzdem mehr von diesen 70% mit. Dann kannst du dich halt in deiner eigenen Bubble damit besudeln, dass du so toll bist.
Ja.
Du brauchst trotzdem einen Konsens in der Gesellschaft, damit du diesen Leuten wirklich hilfst, die selber sich nicht wehren können oder die diesem internalisierten Rassismus ausgesetzt sind.
Naja, absolut, das finde ich auch. Crazy fand ich ja auch, also das ist nochmal ein Detail, das ich mit dir noch besprechen wollte, bei den Grünen jetzt diese ganze Postenvergabe und so weiter und so fort. Und wir haben ja heute Tag 1, wie gesagt, der Ampelkoalition, einen großen Katzenjammer, weil der Vorsitz des Gesundheits- und der Vorsitz des Innenausschusses im Bundestag beide an die AfD gegangen sind, weil die Ampel das verpasst hat, die zu besetzen sozusagen, was aber auch ein bisschen so einer Taktik geschuldet war, weil zum Beispiel die Grünen Hofreiter irgendwie was geben mussten und der wollte halt Europa, weil das irgendwie, weil er so einen Hoodie tragen wollte oder keine Ahnung, weil er das irgendwie schick findet. Das wird, wie sehr ist die Frage, wird das allen noch auf die Füße fallen? Dass die AfD in den, weil eigentlich ist das nicht vielleicht auch ein bisschen so, ist das nicht vielleicht auch ein bisschen egal? Ist das nicht, die können jetzt nichts verändern oder so?
Egal ist das nicht, es ist halt gerade, es sind halt die zwei wichtigsten Themen, meiner Meinung nach gerade, also ne,
absolut,
Blick auf
Gesundheit
Pandemie
und Gesundheit
und innen halt einfach, ne? Es ist einfach ein beschissenes Zeichen, also sowohl außenpolitisch, weil das hat auch die Runde gemacht außenpolitisch, ne?
Okay.
Dass sozusagen die rechtspopulistische Partei, die überhaupt nicht demokratisch ist, diese zwei Ausschüssen vorsitzt, das ist beschissen.
Genial. Naja.
Natürlich sitzen in diesem Ausschuss alle Parteien. Die AfD entscheidet nicht alleine. Es geht nicht darum, dass jetzt eine Führerschaft in diesen Feldern ist.
Mhm.
Es ist trotzdem sehr befremdlich, wenn sozusagen wenn der Vorsitzende die Repräsentation dieser Themen einfach an eine rechte Partei gehen.
Ja. Also vor allem ohne Not im Grunde genommen.
Genau, ohne Not. Und gerade im Blick darauf, dass die Innenministerin eigentlich so eine gute Besetzung ist, in der Kommunikation damit, mit der parlamentarischen Gewalt, die dann dahinter steckt, ist es halt ein bisschen beschissen. Wie sehr das jetzt da reinballern wird, werden wir erst sehen, wenn es halt wirklich um irgendwelche Entscheidungen geht. Ne?
Aber wie konnte das passieren?
Ich glaube, das hat mit zwei Sachen zu tun. Erstens ist es sehr, sehr viel gewesen. Es hatten einfach zu wenige auf dem Schirm.
Ja.
Du hast gerade dieses Hofreiter-Ding angesprochen. Da gibt es ja diese, wie ich finde, auch sehr gut beschreibende Szene, wie sehr sich die Ampel auch noch in politische Strukturen wieder einfinden muss, was irre ist, weil die SPD irgendwie 40 Jahre regiert hat.
Ja, aber halt immer Juniorpartner.
Ja, Robert Habeck hat ja Anton Hofreiter angeboten, Tierschutzbeauftragter zu werden. Es gibt ja dieses, es gibt einen Spiegeltext von Valerie Höhne und Jonas Scheible. Da schreiben die, wie dieses Drama um Hofreiter stattgefunden hat. Der ist großartig. Das muss man dringend lesen. Auch jetzt kann man das noch lesen, selbst wenn Oktober 2022 ist. Und das war dieses Personalgerangel. Die Grünen hatten am Ende wirklich dieses riesige Problem unter anderem. Wo sollen wir Hofreiter hinstellen, weil uns die Parteilinken köpfen werden dafür, dass wir halt Özdemir zum Minister gemacht haben. Ja. Und dann gibt es ja diese Szene, wo Robert Habeck sagt, du kannst ja Tierschutzbeauftragter werden. So richtig casual. Und Anton Hofreiter fängt an, einfach zu lachen und geht. Und das ist so genau dieses Ding. Also so ist es ja auch. Es ist ja, Gesundheitsminister war ja auch eine riesige Frage. Also Olaf Scholz wollte ja nicht Karl Lauterbach direkt zum Minister machen. Ja. Und die waren einfach super krass und Posten beschäftigt, weil die es so lange geheim gehalten haben, dass am Ende halt trotzdem knapp wurde, wer was wird. Ne? Also es gibt halt auch so Staatsminister, die haben halt einfach irgendwie eine Nacht vorher von Wolfgang Schmidt einen Anruf bekommen. Ne?
Krass.
So. Ja. Ne? Also dass du sozusagen so in deiner eigenen Parteischeiß wieder drin warst, dass diese Sachen dann untergegangen sind.
Ja.
Ist auch die Frage davon, wie gut sind halt auch schon diese ganzen Stabsleitungen, Pressestellen, wie gut sind die besetzt, wen haben die da nachgezogen, wer hat da alles auf dem Schirm? Was bei der SPD wieder strange ist, weil diese Strukturen eigentlich auch als Juniorpartner sehr gut bestehen, aber ja, ist jetzt so passiert.
Wird Kühnert jemals Kanzlerkandidat?
Schwierige Frage. Ich glaube, Olaf Scholz wird es eine Legislatur bleiben, aus einem Grund. Manuela Schwesig hat Gott sei Dank keinen Krebs mehr.
Ja.
Und viele haben sich schon diesmal gewünscht, dass sie es eigentlich wird. Viele haben sich auch Malu Dreyer gewünscht, die ja als sozusagen als Übergangsparteivorsitzende auch einen guten Job gemacht hat, zusammen mit Malu Schwesig.
Ja.
Und ich glaube, dass der Ruf nach einer Frau in der SPD beim nächsten Mal einfach sehr, sehr groß werden wird. Und weil Malu Dreyer aufgrund ihrer Krankheit da rausfallen wird und auch gesagt hat, dass wahrscheinlich ihre letzte Legislatur in Rheinland-Pfalz ist. Ja. Nordrhein-Westfalen, imagine.
Da sind wir wieder bei dem, ist alles eins.
Kann ich mir einfach gut vorstellen, dass erstmal dann Manuela Schwesig dran sein wird.
Ja.
Und je nachdem, wie Kevin Kühnert sich politisch natürlich, du musst dich auch halten. Der ist natürlich ein super krasses Talent, ne? Rhetorisch, inhaltlich. Und Generalsekretär wird für ihn eine taffe Aufgabe, wenn du halt der Parteilinke bist, der auch irgendwie über Jahre genau all das kritisiert hat, was diese Leute in diesen Positionen auch gemacht haben, sich da reinzufinden und einen souveränen Job zu machen, das wird dann interessant, ob er es hinkriegt.
Ja.
Für mich ist es aber schon jemand, der auf jeden Fall Parteikarriere eher weiterhin machen wird. Ne? Also danach sehe ich den auch im Parteivorsitz.
Ja.
Und in der SPD ist ja schon so, dass man eigentlich das mittlerweile ja mehr trennt. Ne? Also der kann auch Parteivorsitzender werden und jemand anderes. Man weiß ja nicht, ob nächstes Mal die vielleicht wieder die Union Kanzler stellt oder vielleicht auch die Grünen, je nachdem, wie sich Dinge entwickeln.
Friedrich
Merz, glaube ich, der wird jetzt kommen, der wird das auch gewinnen.
Ja, glaube ich auch.
Ne, also
der ist bei der Basis, kommt er ja ganz gut an, so bei der alten Basis.
Das Problem ist einfach, dass Norbert Röttgen so viele Hater in NRW hat, der wird das Ding nicht reißen können. Helge Braun, also die Kandidatur hat ja niemand verstanden.
Ja.
Also sorry, aber das habe ich auch persönlich nicht verstanden, aber Röttgen ist einfach so ein, das ist ja in der Union krass, du hast einmal einen Fehler gemacht, die hassen dich bis du in dein Grab gehst dafür.
Ja.
Und dass er diese Wahl damals so krachend verloren hat, das hat ihm niemand verziehen. Das hat ihm wirklich überall, also auch wenn du in der CDU und NRW Norbert Röttgen sagst, alles so, nein. Friedrich Merz, ja. Bei Friedrich Merz einfach das Ding, wenn du halt noch nie ein politisches Amt innehattest, in dem du aktiv Fehler machen konntest, und das ist bei ihm der Fall. Er hat noch nie als Minister oder Fraktionsvorsitzender schwerwiegende politische Fehler gemacht.
Ja.
Und dann redet der Typ halt von Liquiditätsfallen. So muss ich dann als Wirtschaftsjournalistin sagen. Liquiditätsfallen sind halt so Szenarien, da kann dir jeder Ökonom lachend aus EU-Perspektive sagen, dass das in den nächsten 100 Jahren in Europa nicht passieren wird.
Ja.
Aber er tweetet es halt und die Leute denken, wow, da ist die Finanzkompetenz. Und das kommt.
Das ist ein gutes Wort mit Fallen.
Ja,
und so,
ja, Liquiditätsfalle. Ja. Also das versteht ja keiner normaler, also kein Mensch versteht, was das heißt, was das sein soll.
Ja,
aber Friedrich Merz hat uns davor gewarnt und Olaf Scholz ist schuld. Er hat auch getwittert, Olaf Scholz hat uns in die Liquiditätsfalle gebracht.
Ja, das ist gut.
Und dann bist du so, Olaf Scholz, das ist der, das Cum-Ex-Wirecard, das ist genau der Typ, Warburg Bank, ne, so. Und da sind, glaube ich, auch noch viele Ältere in der CDU, die da irgendwie total die alte Vor-Merkel-Ära da noch spüren, die elektrisierend ist.
Ja.
Sehr gefährlich, aber ich glaube, der wird kommen und der wird ganz schnell gehen.
Man hat sich auch in der Union jetzt mittlerweile darauf geeinigt, immer nur noch von der links-gelben Koalition zu sprechen, statt von der Ampel.
Das ist ein CSU-Wording, ne? Die CSU hat das, ich finde, die hat das clever gemacht, weil die haben sich ja schnell ein Feindbild ausgesucht und die haben das einfach links-gelb genannt. Obwohl die ganz genau wissen, dass die FDP die komplette Deutungshoheit hat in dieser Koalition und es ist überhaupt nicht links-gelb. Es ist irgendwie irgendwas zwischen bürgerlich, liberal, sozialdemokratisch, ne? Genau, aber es funktioniert halt in diesen Bubbles. Ne? Es gibt ja auch dieses neue The Republic oder wie das heißt.
Oh ja, stimmt. Oh, das, oh Gott. So eine konservative Meme-Maschine sozusagen.
Ja, das ist, glaube ich, das ist aber, glaube ich, ein ernsthafter Versuch, in dieser ganzen Spaltungsdebatte eine konservative Position aufzuziehen. Und ich würde das nicht unterschätzen, wie weitreichend das sein kann.
Nein, unterschätzen tue ich es auch nicht. Aber ich glaube, dass es ganz schlimm wird. Also, dass es auch sehr schrill wird. So, ich hab wirklich den Eindruck, dass das so die ganze Zeit sehr knapp an Breitbart vorbeischrammen wird. Ja. So. Was machen wir mit dem Kapitalismus? Wie kriegen wir die drängenden Probleme der Zeit gelöst, denen der Kapitalismus im Weg steht? Wie kriegen wir den ins Boot geholt beim Klimaschutz etc. etc.?
Okay, also nochmal, mein Narrativ ist, Kapitalismus bleibt, der wird nicht weggehen.
Na, davon gehe ich auch aus. Also
das
davon
heißt,
ausgehen.
Wir müssen dem Kapitalismus entgegenkommen, leider. Reden wir jetzt von einer idealistischen Perspektive, mal allgemein.
Ja.
Dann ist die Frage, wie kriegt man damit grüne Ziele zum Beispiel oder klimapolitische Ziele? Da sind wir bei Wording. Ich würde das grüne Ziele zurücknehmen, weil ich bin ja eigentlich Fan davon, Dinge nicht zu konnotieren, weil ich glaube, Klimakrise ist, was das alle angeht.
Ja.
Das heißt, erstens das zu schaffen, Klimakrise ist ein Problem, so wie wenn, keine Ahnung, Leute an Corona sterben. Es ist ein Problem.
Mhm.
Und dann schauen, was sind die effektiven Mechanismen. Da kann man natürlich von dem FDP-feuchten Dream sprechen, der Markt regelt das. Das wird sicherlich,
Hat er bislang super funktioniert,
aber das wird eine Ebene dessen sein, übrigens auch in der Energiefrage meiner Meinung nach. Wir haben ja, ich weiß, es ist auch wieder Explosionsstoff, aber ich bin ja leider pro Atom.
Explosionsstoff?
Ja, nee, genau, also das sind halt alles, also es werden viele Fragen aus der Merkel-Ära werden aufkommen.
Ja.
Was wurde falsch gemacht? Und genau diese Frage, also ich... Jetzt mal rein rational, was ist das größte Problem? 1,5 Grad, ne? Sind wir uns alle einig?
Absolut. Ja.
So, was machst du, um 1,5 Grad zu verhindern? Du machst sofort alle Braunkohlewerke aus.
Ja.
Du machst alles, was absolut. Im Braunkohle ist, machst du sofort aus.
Ja, natürlich.
Ne? Weil, weißt du wieso? Weil das ganze EU-Ausland kann dich mit Atomstrom beliefern, weil die alle viel mehr Atomkraftwerke haben als wir.
Ja.
Und dann hast du die 1,5 Grad, weil es sind 40% der Emissionen sind Braunkohle in Deutschland.
Ja, ja. Na,
ne?
Absolut.
Und wenn du 45% hier reduzierst, you got it.
Ja.
So, machst halt auch noch dein scheiß Tempolimit meinetwegen. Ja.
Dankeschön. Das hast du mir jetzt geschenkt.
Und dann, aber also sozusagen, es ist alles so naheliegend, aber es ist so ideologisiert. Wo willst du anfangen?
Ja.
Gut, dann kannst du jetzt sagen, okay, Kapitalismus, was gibt uns der Kapitalismus? Auf jeden Fall nicht den Weg aus dem Markt.
Ja.
Dann musst du halt auf Innovation, auf Technik setzen und auf Technik aus dem Ausland. Weil, und das ist das Horrorszenario, die haben ja in den Koalitionsvertrag nicht geschrieben, wir steigen 2030 aus der Kohle aus, sondern wir, das ist die Ambition. Ne? Ambitionen sind ja in Deutschland immer sehr, sehr schwach. Das heißt, ich glaube, wir werden einfach 2030 folgende Situation haben. Wir werden es so reduziert haben, dass man es irgendwie als halbwegs EU-konform verkaufen kann. Keine Ahnung, irgendwie 20% unseres Stroms ist Kohle. Es wurden irgendwie 3 von den 18.000 Windrädern gebaut, die Habeck haben wollte, weil Bayern und NRW sich versperren, bis es diese Bundesländer nicht mehr gibt irgendwann, weil die Klimakrise sie aufgelöst hat für ihre aggressive Anti-Windrad-Haltung. Und dann wirst du halt die Sache haben, du wirst halt sowohl Kohlestrom aus Polen kriegen und Atomstrom aus Frankreich. So, also das ist das Worst-Case-Szenario. Ja. Was ist also das Best-Case-Szenario? Du machst hier die aktuell noch 10% liefernden Atomkraftwerke nicht aus.
Ja.
Und man baut erneuerbare Energie aus, so wie sie Sinn macht. Ne, also dieses ganze Fass von, wir bauen jetzt alles mit Windrädern zu, ist ja so, das ist ja so scheiße konnotiert, gerade in einem bürgerlichen Milieu. Dann zittert Konstantin von Notz, ja, wer möchte denn die Endlager verkaufen in seinem Wahlkreis? Und ich denke, wer möchte die Windräder in seinem Wahlkreis verkaufen? Das ist auch so ein Ding, ne? Und die Endlagerfrage wieder cool machen. Weil die Leute tun ja so, als gäbe es schon die Endlagerlösung. Ich bin jetzt immer so, nee, erstens haben die Grünen mitunter untersagt unter Schröder, dass das weiter geforscht werden darf in Atom.
Ja.
Das ist also auch alles Auslandstechnologie. Ne? Also es gibt irgendwie in Brüssel und in Lyon gibt es jetzt Werke, die Atomstrom nur noch auf 300 Jahre radioaktiv machen, die Atommüll weniger radioaktiv machen auf lange Zeit, plus das Verkleinern. In Finnland werden irgendwelche Höhlen ausgebombt, in denen radioaktives Material gelagert wird, wo es niemandem was tut.
Ja.
Das ist ja auch eine Frage, die ist ja völlig verschwunden. Wenn du das Thema wieder cool machst, da wieder Innovation förderst, ja, dann kannst du halt
das
auch diese...
Ein Brocken, ey. Wie willst du denn Endlagerfrage wieder cool machen? Also,
nee, aber die ist doch da, oder?
Ja,
oder
na, klar,
hast
ist sie
du,
da, aber du, kannst
ein Endlager?
Aber du kannst sie nicht cool machen. Ich würde sagen, jetzt wo die CSU aus der Regierung raus ist, wird das alles nach Bayern, in Bayern verbuddelt.
Es gibt ja keine bayerischen Minister mehr. Deswegen wird es jetzt keine Bayern-Politik mehr geben.
Ah ja, eben. Dann können wir das doch einfach da so...
Also ich hoffe ja, dass diese ambitionierten erneuerbaren Energien stattfinden, aber ich finde es, also erstens muss es halt entbürokratisiert werden, das ist ein riesiges
Absolut.
Problem.
Das auf jeden Fall.
Und dann hast du halt auch diese ganzen Scheißfragen von Nord Stream bis sonst was, ne? Ja. Also es muss entpolitisiert werden, die Energiefrage muss entpolitisiert werden und ich glaube, dann hast du die Chance, auch den Kapitalismus damit zu überwinden.
Na.
Ne?
Ja, sehr gut, sehr gut. Da kommen wir wieder zusammen. Letzte Frage, nächstes Jahr jetzt, 22, wird ja in NRW gewählt.
Ja. Stresst mich krass, ey.
Das stresst dich?
Oh, normal.
Es ist doch eigentlich, ich meine, die SPD und die Grünen könnten doch jetzt irgendwie einen Besen aufstellen und würden mit denen gewinnen.
Nee, ich glaube, dass Hendrik Wüst gewinnt.
Glaubst du?
Ja, aus zwei Gründen. Das ist ein echt beschissener Start für Hendrik Wüst. Also man möchte einfach nicht der Laschet-Nachfolger sein in dieser Corona-Situation. Ja. Alles kann mit einem guten Wahlkampf wieder gut gehen, sowohl für eine SPD als für eine CDU. Wird die SPD Thomas Kutschaty, der ja dafür gehandelt wird, aufstellen, glaube ich, dass Wüst gewinnt.
Interessant. Ich dachte, die sind einfach so, diese schwarz-gelbe Koalition ist so krass unbeliebt mit der Gebauer auch und so, die alle so ätzend sind.
Bis dahin, also die 100-Tage-Bilanz von Olaf Scholz wird ja da sein, wenn die gewählt haben.
Ja.
Also wenn die wählen in NRW, wir. Ja. Ich bin in Köln gemeldet, ich muss da auch wählen.
Sehr gut.
Dann man unterschätzt, was das bedeutet, dass die Union auf Bundesebene in der Opposition ist.
Ja.
Das ist ganz anderer Stoff, weil du kannst jetzt Hendrik Wüst nicht mehr für irgendwelche bundespolitischen Dilemma verantwortlich machen. Und die NRWler sind ja sehr pragmatische Leute auch. Ja. Ne? Die wählen ja das, was irgendwie Hoffnung macht. Und ich glaube, dass ein Hendrik Wüst, der halt so eine junge Papa-Figur ist, der irgendwie so den, man sagt, das ist ja das Love-Child von Jens Spahn und Andreas Scheuer, das finde ich schon sehr lustig. Ich glaube, dass da einfach sehr viel Wahlkampfpolitik, sehr viel Potenzial ist.
Ja.
Also ich würde das nicht unterschätzen. Und die NRW-SPD ist ja ein Loch, sorry to say it like that. Da ist ja intern ja solche Machtkämpfe durchgehend, dass ich mich frage, ob die sich nicht auch ein bisschen selbst zerschießen könnten.
Na, das kann gut sein. Die ist in keinem
guten
Zustand.
Und die Grünen sind ja, ey, also sorry, ne? Die Grünen haben ja obviously den Hambacher Forst mitverkauft.
Ja.
So. Diese klimapolitische Frage interessiert ja auch den Durchschnitts-NRWler nicht.
Ja.
Das sind ja junge Leute, in Anführungszeichen. Ich finde ja auch dieses Narrativ von jungen Leuten sind grün, ist auch Bullshit. Aber das, was passieren wird, ist, wie ist Corona? Wenn Corona gut ist, dann kann Wüst machen, was er will. Der wird trotzdem gewinnen.
Ja.
Ist Corona scheiße, kann die SPD alles daraus holen. Die SPD, die Grünen und die FDP würden zum Beispiel nicht zusammen funktionieren. Rot-Rot-Grün haben die Leute ein Trauma von.
Ja.
Also Rot-Grün prinzipiell, also Rot-Grün oder Rot-Rot-Grün ist nicht so salonfähig in NRW, wie man das vielleicht glaubt. Ich fände es sehr spannend. Ich weiß, mich hassen alle Leute dafür. wir haben ja im Osten unter anderem die sogenannte Kenia-Koalition.
Ja.
Ich hätte auch im Bund übrigens Deutschland oder Kenia sehr interessant gefunden, weil ich weiß gar nicht, ob man sozusagen…
Kenia ist rot-schwarz-grün, ne? Schwarz-rot-grün,
genau,
ne?
Genau, und Deutschland-Koalition wäre auch interessant gewesen, also weil die FDP ist ja sehr nah an der Union dran.
Ja, aber es hätte nichts GroKoiges mehr gegangen, also das wäre unmöglich gewesen.
Aber, und also ich bin auch jemand, es ist auch so ein Ding… Wieso hassen alle die GroKo? Es ist so ein, okay, also ich verstehe sozusagen den Thrill und dieses an Nikolaus ist GroKo aus Ding und so. Also ich verstehe schon irgendwie die Inspiration dahinter, aber die Leute tun ja wieder wirklich so, als wäre die GroKo so wirklich das, also da finde ich Rot-Rot-Grün unter Schröder halt schlimmer in der Bilanz, als das, was die GroKo die letzten 4 Jahre geleistet hat.
Ja.
Deswegen, ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwie was ganz Neues passiert. Ampel ist, glaube ich, das Einzige, was ich ausschließen würde.
Ja wahrscheinlich, glaube ich auch. Ich glaube, wir kriegen alle ein Problem, wenn die CDU erkennt, dass Tobias Hansen guter Kanzlerkandidat wäre.
Oh, ne, das ist auch so ein Bubble-Ding, das würde ich nicht überschätzen. Das ist so, Tobias Hans oder auch so, die CDU hat keine guten Führungsleute.
Ja.
Es ist einfach, die haben gerade ein Führungsproblem, weil, und das ist dieser Söder-Effekt auch in Bayern, wenn du in die CSU denkst, denkst du so an 3 Leute, dann fallen dir so Dobrindt, Söder, Scheuer, vielleicht noch Ilse Aigner ein, ja? Dorobert. Es gibt... Weil Merkel so präsent war und Söder so präsent war, gibt es in den jeweiligen Parteien einfach keine anderen großen Leute, die sich aufgebaut haben, weil es zu viel Gefahr gewesen wäre für die anderen.
Mhm.
Und das braucht die CDU jetzt wieder. Ich glaube, dass wir in der CDU in 2 Jahren Leute haben werden, mit denen wir gar nicht gerechnet haben, dass die groß werden.
Ja.
Das ist so, die Leute haben Lindemann überhyped, die Leute sind vor allem Tobias Hans Hype. Ich würde Leute aus dem Saarland einfach nicht überschätzen per se. Da will ich einfach mal ganz kurz mit warten. Es ist auch interessant, es ist ja das erste Kabinett seit langem ohne Saarland. Ne? Das letzte hatte ja 3 Saarland-Mitglieder. Ich glaube, so Bayern und Saarland aus, so im Kabinett, ist auch mal eine ganz interessante Erfahrung.
Das ist mal eine erfrischende Perspektive.
Ja, aber ja, wir werden sehen.
Liebe Jasmin, ich fand das ganz fantastisch. Ich fand das ganz großartig. Es war ein toller Polit-Talk mit dir. Ich gehe sehr glücklich aus dieser Sendung raus.
Same. Auch wenn ich dir nicht den Kapitalismus... Also auch wenn der Kapitalismus nicht endet jetzt.
Nee, das, ich, aber wie gesagt, ich weiß ja auch, dass wir ihn nicht beenden können. Aber wir müssen ihn irgendwie schlauer machen. Ich weiß auch nicht, schlauer ist auch Quatsch. Aber irgendwie, ach, ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es auch nicht, deswegen bin ich ein schlechter Politiker. Ich hab mich hier in der Partei angemeldet und ich kriege immer so Einladungen zu diesen Ortstreffen und ich denke immer so, oh ey, die Ampel an der Kreuzung da vorne ist mir doch scheißegal. Gehört nicht ohne mich.
Aber es ist ein wichtiger Bestandteil der Demokratie.
Absolut.
Sorry. Ja, ich fühle mich auch mal wie so ein ganz schlemmiger FDPler, wenn ich das sage. Ganz, ganz, oder wie so ein mündiger Sozialdemokrat, weißt du, so aus Wesseling, der dann dafür kämpft, dass an der Kreuzung der Zebrastreifen neu gemalt wird. Oder
gegen
so.
Wesseling.
Ich bin so ein Politik-Fan. Ich liebe Politik total. Und ich will auch unbedingt mal in den Bundestag, also ich will auch, dass mich da irgendwie mal rumführt, mir das mal so zeigt und so, weil ich will da mal drin gewesen sein, weil ich das so aufregend finde. Und deswegen habe ich gedacht, ich müsste mal in eine Partei, so, weil viel groß labern kann man ja immer, ne? Ja. Und dann geht das so los und denke ich so, boah, ey, das ist aber gar nichts für mich.
Ja, aber das ist genau das Ding, ne? Politik ist völlig langweilig, wenn
mega
man da reingeht.
Das ist wirklich mega langweilig.
Also ich würde es nicht pauschal so sagen, aber.
Na, aber
ich
wenn
glaube,
man vielleicht direkt ein paar Stufen überspringen könnte, dann wäre es auch wieder spannend.
Ja, aber dann bist du genau wieder in diesem Machtgefüge. Es kann halt nicht alle oben sein, ne? Das sagen halt auch Leute,
aber ich,
die.
Weil ich den Kapitalismus beenden will.
Du kannst ja der neue Shootingstar der CDU werden. Das ist dann das Unerwarteste, was passieren kann.
Das stimmt. Und dann werde ich Tobias Hans nach oben putschen.
Nee, du kannst ja mit Tobias Hans eine Doppelspitze machen.
Das ist eine sehr gute Idee. Da komme ich auf dich zurück, du wirst unsere Regierungssprecherin.
Ich werde Tanit Koch der nächsten ja, genau. Männlichen patriarchalen Doppelführung der CDU. Ja, ist top.
Burkeberg Hans, das klingt schon sagenhaft gut. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir gewesen bist. Ich hoffe, dass du ganz bald wiederkommst und wir das alles nochmal die übrig gebliebenen Fragen. Wir können einfach mal nach einem Jahr so eine Bilanz ziehen über die Ampel.
Und dann ist der Kapitalismus vorbei und auf einmal leben wir in der grünen Utopie.
So, und dann
kannst du mich gleich mit interviewen, weil dann bin ich in Haft, weil ich so negativ war.
Ja, oder ich darf keine Mikrofone mehr benutzen, weil es zu technisch ist oder so, dann müssen wir einen Podcast schreiben. Wir lassen uns da was einfallen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wiederkommst. Vielen Dank an Benzel, der war heute unser Producer. Und liebe ZuhörerInnen der Nils-Burkeberg-Erfahrung, das war's für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.
Die Nils-Burkeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Burkeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Burkeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Burkeberg.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.